Die neue Verfassung auf Wunsch der ÖVP.
Auf Skihütten kann bis auf alle Ewigkeit mit Bargeld bezahlt werden.
Auf österreichischen Bergen stehen österreichische Gipfelkreuze.
Wer Stau verursacht und nicht zu dumm zum Autofahren ist, wird nach Deutschland ausgeliefert.
Wer korrupte ÖVP-Politiker zitiert, ist schlimmer als Hitler.
Gendern ist das oder der Teufels.
Wir sind ein Autoland. Öffentliche Verkehrsmittel werden nur von Arbeitslosen und Schmarotzern benutzt.
Die ÖVP muss auf alle Ewigkeit in der Regierung bleiben, damit sich nie was ändert, bis auf die Verfassung.
Der Wolf ist zum Abschuss freigegeben, außer er kauft MAN.
Alle Medien unterliegen der Regierung, bis auf Servus TV, der einzige Sender, der die Wahrheit sagt.
Die ÖVP sagt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr und so Sobotka helfe.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von Uns Österreichs jetzt. An meiner Seite, wie immer,
die Theresa, und an meiner Seite, wie immer,
der Alex. Hallo, liebe Hörer, Innen, Höris, wenn wir so gendern, dann sagen wir Höris.
Ne? Hörende.
Hörende, Wissende, ja. Ne, nach unserem Grad. Ja, wieder mal hat es ein bisschen gedauert, aber wir sind wieder da, vor das Ende des Jahres kommt. Und diesbezüglich haben wir uns gedacht, jetzt machen wir mal eine Zusammenfassung. Was ist denn in dem Jahr seit unserem letzten Podcast passiert? Sinnvolles war nicht viel dabei, aber Lustiges ein bisschen was, Trauriges einiges. Ja, da probieren wir mal einen Überblick zu geben. Und ja, schauen wir mal, ob wir dann auch weinen oder lachen.
Es ist so traurig, man muss schon wieder lachen.
Ja, das ist auch die österreichische Seele, nicht? Da muss man ein bisschen mit schwarzem Humor drauf sehen, das ist daher auch unser Podcast. Wo starten wir denn bei dem ganzen Wahnsinn?
Ja, vielleicht beim letzten Mal haben wir den Urausschuss fertig besprochen und dann hat auch in der österreichischen Politik so diese Sommerpause, die saure Gurkenzeit begonnen und das wollten die Politiker aber so nicht. Und dann haben viele so Scheindebatten begonnen. Mhm. Das war zum Beispiel... Die ÖVP hat jetzt eine Sommertour gemacht, das haben alle Parteien gemacht, dass sie in die Bundesländer gefahren sind. Und da war es so, dass also der neue Slogan von ihnen ist Glaube an Österreich. Mhm. Das muss man vielleicht in einen historischen Kontext setzen. Das hat Fiegel 1945 in einer Radioansprache zu Weihnachten gesagt. Er hat gesagt, ich kann euch kein Brot geben, ich kann euch keine Kohle geben, aber ich kann euch sagen, glaubt an dieses Österreich.
Mhm. Damals ja noch ganz richtig, ne, noch Weltkrieg und da ist durchaus auch Glaube noch tiefer verwurzelt gewesen in der Gesellschaft. Und ja, das ist natürlich schon eine Ansage, wenn das die ÖVP jetzt rauszieht.
Mhm. Ne. Und da hat es dann ein ganz tolles Video dazu gegeben. Da ist zum Beispiel ist auch darum gegangen, dass das Bargeld erhalten bleiben muss. Da in diesem Video wurden dann Rubel gezeigt, als Beispiel für Bargeld.
Ja, Stock-Videos, ja. Also, die da irgendwo auf Halde liegen, die gratis herunterzunehmen sind, die sind halt, ja, haben sie nicht kontrolliert, aber Kontrolle ist ja das nicht von der ÖVP die Sache.
Und sie scheinen die ähnliche Agentur gehabt zu haben wie die deutsche CDU-CSU, die haben nämlich auch, die wollten eigentlich das Reichstagsgebäude zeigen und haben dann aber das Gebäude gezeigt vom georgischen Parlament, also. Ja. Kann so mal was passieren.
Ja, ups. Schaut ja alles gleich aus.
Großes Ups. Und das ist eben genau das dann mit dem Bargeld auch zum Beispiel. Es war auch so eine Debatte, wo es darum gegangen ist, die EU will uns das Bargeld verbieten. Ihr erinnert euch vielleicht auch, wie wir den letzten Bundespräsidentenwahlkampf besprochen haben. Mhm. Jetzt haben einige der Kandidaten auch in ihrem Programm gehabt. Weder kann der Bundespräsident bestimmen, ob es bei uns Bargeld gibt oder nicht, noch will die EU das Bargeld verbieten. Was stimmt, ist, dass die EU einen digitalen Euro gerade schaffen will, dass man das also einfach so bezahlen kann, das ist eine Art Zahlung, aber niemand sagt, dass man auf österreichischen Skihütten nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann.
Genau, und eben die EU will auch Begrenzungen machen, dass man mit Bargeld eben bestimmt also nur noch bis, glaube ich, 10.000 Euro oder 5.000 Euro bar zahlen kann. Ja, das ist richtig und das macht durchaus auch Sinn. Da geht es um Schwarzgeld, ja, da geht es um einfach ja, die vielen Leute, die viel Schwarzgeld haben. Ne, es gibt manche Gewerbe, die leben sehr viel von Schwarzgeld, die können es dann halt nicht mehr so leicht ausgeben. Und das will die EU regulieren. Andere Länder haben das stark reguliert, wie Italien zum Beispiel. Ich glaube, da kann man noch bis 500 Euro oder bis 1.000 Euro bar zahlen. Ne, und das in der italienischen Regierung, ne? Also das macht Sinn, ja? Und seitdem kriegen die auch diese Schwarzgeldgeschichten ein bisschen mehr unter Kontrolle. Das wollen sie, aber das Abschaffen direkt von Bargeld will natürlich niemand. Ja? Ich meine, die Schweden machen es für sich, die haben sie sich entschieden, da gibt es quasi, die kannst nirgends mehr Bar zahlen. Ja, das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, aber in Österreich ist es weit weg von irgendwas. Das will niemand, aber ja, es löst Emotionen aus. Das ist genau der Sinn dieser Scheindebatten, über die wir jetzt kurz am Anfang reden, dass man es einordnen kann, womit beschäftigen wir uns in der Gesellschaft? Ja, sollen wir uns mit sinnvollen Dingen beschäftigen? Haben wir ja so ein, zwei Dinge, die wir lösen sollten? Oder beschäftigen wir uns mit sinnlosen Dingen? Ja, das ist so eine Sinnlosigkeit, ja, und das spielt auch wiederum der FPÖ dann wieder in die Karten. Die ÖVP ist ja immer zu dumm für das, weil sie machen immer Themen auf, die dann der FPÖ nützen, in Wahrheit, weil der ÖVP das niemand zutraut, das zu regeln. Und im einfachsten Fall schreiben alles in die Verfassung. Es gehört alles in die Verfassung. Ja. Überfracht man die Verfassung und nachher ist sie eben nicht mehr so schön, wie sie ist. Die haben wir ja, das ist eine unserer beliebtesten Folgen, die Verfassung. Und ja, die ist sinnvoll, aber die darf nicht überfrachtet werden, weil ansonsten bist auch als Staat nicht mehr flexibel. Ja, weil alles, was in der Verfassung steht, ändert es auch nicht mehr so leicht, weil es eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und damit fahrst du die komplett fest. Ja, und da ist das Bargeld ist das eine gewesen. Und da haben wir auch noch andere Dinge, die ÖVP da gelanciert hat. Vor allem im Sommer ist das gekommen, weil Sommerloch und das müssen wir füllen. Ja.
Ganz genau. Und wir können eben mit Hilfe dieser Scheindebatten von den wirklich wichtigen Themen ablenken. Wir haben also zum Beispiel die Klimakrise, die wir ja gerade heuer im Sommer wieder ganz stark gespürt haben. Wir haben eine sehr hohe Inflation. Es gibt weltweit mehr Kriege und Unsicherheiten. Und anstatt für diese Dinge wirklich profunde Lösungen zu finden, werfen wir andere Dinge in den Ring, damit sich dann alle um das scheren quasi und sich nur mehr um das kümmern und die eigentlich wichtigen Dinge nicht mehr beachtet werden, weil wir ja alle nur ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit haben und uns nicht auf sehr viele Dinge gleichzeitig konzentrieren können. Und was da hineinfällt, ist auch die Gipfelkreuzdebatte, die auch im Sommer aufgekommen ist zum Beispiel, wo also der Alpenverein gesagt hat, dass man diese Gipfelkreuze, die auf unseren Bergen stehen, dass man das jetzt nicht immer, dass man da nicht immer neue Gipfelkreuze raufbringen muss. Zum Teil ist es ja auch so, dass aufgrund des Klimawandels auch Berggipfel erodieren. Heißt zum Beispiel bei uns, der höchste Berg in Tirol ist die Wildspitze. Und da ist so, dass etwas, was vor einigen Jahren noch schneebedeckt war, jetzt offen ist und geröll ist. Und durch das kann dann sein, dass die Gipfelkreuze nicht mehr halten und da muss man sie abbauen, weil sie einfach ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und das war dann eine riesige Debatte, dass man das nicht runtergeben darf und soll dann der Halbmond oben stehen oder wir sind ja ein christliches Land und wir brauchen das Kreuz.
Genau, es war ein Aufschrei durch die, sagen wir mal, konservative Bevölkerung ist dann gegangen. Sie wollen uns die Gipfelkreuze wegnehmen und quasi Tradition. Ne? Tradition ist immer ein schönes Wort, um Emotionen zu verursachen. Und das hat alles nicht gestimmt. Ja, ausgegangen ist es sogar vom italienischen Alpenverein, weil in Italien die gleiche ist. Und die haben halt auch gesagt, na bitte keine neuen. Es ist voll in Wahrheit oben und gefährlich auch auf Dauer, weil es glaube ich auch sind schon Leute verletzt worden, weil im Gipfelkreuze umgefallen sind. Und dann ist es gleich aufgegriffen worden vom österreichischen Alpenverein und dann ist es in das Sommerloch reinkommen und ist dann eine schöne Debatte, wir gegen alle anderen. Ja. Da kommen wir dann auch zu einem anderen Punkt, die Nicht-Normalen wollen uns dann quasi die Gipfelkreuze wegnehmen. Und damit haben wir auch wieder einige Wochen gefüllt, ohne Inhalt. Es ist auch nichts rausgekommen und mich hat sich gewundert, in dem Fall haben sie nicht gesagt, dass sie es in die Verfassung schreiben wollen, aber das, glaube ich, hätte nicht lange gedauert. Dann wollen wir auch Gipfelkreuze in der Verfassung haben. Blöd ist, wenn die Gipfel dann brechen, so wie es in Galtür passiert ist. Ne? Da ist ein ganzer Gipfel weggebrochen heuer. Ja, so viel zu dem, dass die Klimakrise ja nicht gibt. Das ist auch ein wunderschönes Beispiel für eine Scheindebatte, wo nichts rauskommen wird, aber die Leute beschäftigt sind und diskutieren, aber nicht über Korruption oder irgendwas, Transparenz und wie lösen wir denn das? Nein, über diese Debatte haben wir uns wochenlang amüsieren dürfen.
Worüber wir auch ganz viel sprechen können, ist Wasserstoff. Also es ist ja so, dass die langläufige Meinung ist, gerade unter Konservativen, dass wir also jetzt nichts ändern müssen in unserem Lebensstil. Wir können weiterhin überall hinfliegen, wir können mit dem Auto fahren. Es hat so kurz das aufgeflammt, dass wir 150 auf der Autobahn fahren sollen. Am besten hat jeder einen riesigen SUV. Wir sind ja ein Autoland, hat uns der Herr Kanzler erzählt. Und da wäre also, und eben, wir müssen nichts ändern an unserem Lebensstil, die Technik. die Technologie wird uns dabei helfen, dass wir eben nicht der Apokalypse entgegengehen.
Genau.
Und da ist eben Wasserstoff, ist also dieser Allheilsbringer. Mhm. Das ist auch, hat man in Deutschland herausgefunden zum Beispiel, dass in den Ministerien sehr, sehr viele Wasserstofflobbyisten ein- und ausgehen, mhm. dass die ja sehr gut befreundet sind, ich glaube auf persönlicher Ebene gut befreundet sind mit manchen Politikern, wie es da bei uns ausschaut, weiß man jetzt nicht, aber könnte durchaus auch möglich sein, dass die sich auch bei unseren Politikern melden. Und bei Wasserstoff muss man wissen, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, auch Autos mit Wasserstoff anzutreiben. Das ist nicht sehr energieeffizient, Elektroauto ist viel effizienter in der Umsetzung. Also wie viel Energie gebe ich hinein, wie viel bekomme ich dann wieder heraus. Und bei der Herstellung von Wasserstoff entsteht selber sehr, also da braucht man sehr, sehr viel Energie. Mhm. Und da unterscheidet man eben, da gibt es den grünen Wasserstoff, der also wirklich mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. Soweit sind wir aber noch nicht in Österreich, sondern wir müssten also Energie aufbringen aus nicht erneuerbaren Energien, um Wasserstoff zu generieren. Es gibt ja Überlegungen, dass man sagt, zum Beispiel LKWs könnte man damit steuern. Das wird ganz gut funktionieren, aber nicht fürs Auto zum Beispiel. Und in Tirol hat es da eine spezielle Sage darum gegeben, im Zillertal, das vielleicht auch die Nicht-Tiroler Hörer kennen, da gibt es eine alte Bahn, so Diesellokno ist das, glaube ich. Und die soll jetzt umgestellt werden. Und da hat man ganz viele Studien in Auftrag gegeben, wo dann irgendwann vielleicht oder vielleicht auch nicht rauskommen ist, dass die mit Wasserstoff betrieben werden könnte. Irgendwann hat dann der Hersteller dieser Wasserstoffloks gesagt, nein, das ist keine ideale Lösung. Aber trotzdem bleibt man auf dem drauf. Weil man auch so wieder dann sagen kann zur Bevölkerung, ihr müsst es euch nicht ändern. Alles ist gut, ihr könnt weiterhin ganz viel CO2 verbrauchen. Auch unsere Industrie, die muss sich nicht ändern, sonst gehen wir ja da alle in den Abgrund. Nein, wir haben neue Technologien wie Wasserstoff, die überhaupt noch nicht zu Ende gedacht sind. Mhm. Und auf die stürzen wir uns. Und da müssen wir nicht die bösen, bösen Elektroautos haben, weil das will ja auch überhaupt niemand. Und das sind auch so Debatten, die den Menschen auch nicht die ganze Wahrheit darlegen. Das ist ja ganz schwierig für uns alle. Wir können uns, so wie wir uns nicht auf viele Dinge gleichzeitig konzentrieren können, können wir uns ja nicht sehr breit über sehr viele Dinge informieren, so in die Tiefe hinein.
Genau, ja.
Und da wird einfach dann oft mit sehr seltsamen Informationen gearbeitet, die vielleicht oft gar nicht belegbar sind. Genau. Aber die werden so laut präsentiert, dass sie ja stimmen müssen.
Genau, und Widerrufe passieren dann auch, aber die hört man nicht. Da kommen wir auch noch zu Beispielen dann in einem anderen Punkt unseres Podcasts heute. Und genau, dieses Wasserstoff ist auch ein wunderschönes Beispiel. Meine, da ist noch viel mehr dran gehängt an der Zillertalbahn. Ich meine, da sind auch die Vorstand oder der Chef, von der noch Chef oder jetzt,
nein, jetzt nicht
bis,
mehr.
Bis vor kurzem Chef, der quasi ja Copy-Paste betrieben hat. Der hat eine Doktorarbeit, Diplomarbeit geschrieben, hat einfach wirklich den Text 1:1 kopiert von einem anderen, der es geschrieben hat und hat Copy-Paste gemacht. Ne, der hat quasi den Namen dieser ursprünglichen Firma rausgegeben, hat Zillertalbahn reingeschrieben und die Ergebnisse, was rauskamen, ja, das ist super. Ja, und das ist aber falsch. Und eben sogar der Hersteller hat gesagt, nein, das haben wir ihnen auch gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn in dieser Größe, sondern da macht Elektrobahn viel mehr Sinn. Ja. Und das haben sie einfach ignoriert. Jetzt ist es nicht mehr gegangen. Ja. Und da haben wir auch durchaus die Grünen doch probiert, in der Landesregierung das zu verhindern. Das haben sie ihnen auch vorgeworfen, halt immer diese Verhinderer, also sogar das Grüne wollen die Grünen verhindern. Haben sie nicht geschafft, daran zu verhindern, aber sie haben es jetzt in der Opposition, haben sie natürlich die Informationen aus der Regierung und dadurch ist es in Gang gekommen, auch in der Debatte, und damit ist es jetzt zumindest einmal, ich habe jetzt nichts mehr gehört, ich glaube, es ist durchaus vom Tisch, ja, also diese ganze Lösung. Man hätte es auch anders verkaufen können. Ja, man hätte auch sagen können, ja, wir wissen, es ist nicht effizient, aber es ist ein neuer Ansatz und auch mit Image, ne, jetzt ist Tourismus und die sind grün, hätten wir argumentieren können, hat man aber nicht. Wir haben immer gesagt, das ist die effizienteste und beste Lösung, wir haben das eruiert und Studien und es war halt alles gelogen. Und das ist auch, das erodiert dann auch das Vertrauen. Da kann man noch zu vielen Punkten halten, was genau dieses Vertrauen in die Politik, in die Demokratie zersetzt. Und da braucht man sich nicht wundern, wie es jetzt aktuell ist. Ich glaube, wir spüren das alle, ja, dass einfach die Gesellschaft sehr gespalten ist und sehr emotional. Und man kann ganz schwer nur noch irgendwelche Themen diskutieren, ohne nicht quasi dann mit einem Totschlagargument zu kommen, ja, wie es dann eben geht, ihr Unnormalen oder ihr Normalen. Oder es sind ja beide Seiten gleich schwierig gerade. Ja. Also da gibt es keine, der wirklich besser ist, sondern die rechts und links, die haben alle ihre Probleme. dahinterliegend ist einfach, ja, sie haben keine Lösung für die realen Probleme. Und deswegen stürzen wir uns auf dieses Scheinthema, wie im Wasserstoff oder was haben wir da noch?
Wir haben noch einige Dinge. Also wir kommen jetzt auch schon ein bisschen so in den nächsten Bereich, über den wir sprechen wollen. Das ist schon immer nur Scheindebatten, aber gepaart mit Feindbildern. Mhm. Es werden ganz stark Feindbilder aufgebaut. Das geht gegen unterschiedlichste Gruppen. Mhm. Das geht sogar gegen Tiere. Die Wolfsdebatte, ich glaube, das habt ihr alle mitbekommen. Der Wolf ist eine geschützte Tierart in der EU, aber es kommt immer mehr in den letzten Jahren zu Wolfsrissen, auch der Bär ist es oder andere Beutegreifer, die einfach immer mehr auch bei uns heimisch werden. Und wo es riesige Aufstände gibt, in der ganzen EU muss man auch sagen, nicht nur bei uns, dass eben der Wolf nicht mehr geschützt werden darf, dass er abgeschossen werden darf. In Tirol ist das jetzt auch so. Da gibt es zwar Klagen vom WWF zum Beispiel, weil das eigentlich nicht der Verfassung entspricht, aber trotzdem werden Wölfe jetzt geschossen. Und das ist auch wieder so eine ganz tolle Debatte, wo wir uns darauf konzentrieren können. Wir sind nicht fähig, andere Lösungen anzubieten, wie etwa den Herdenschutz, der in der Schweiz zum Beispiel ganz stark betrieben wird. Oder dass man sagt, man hat Hütehunde zum Beispiel, oder es gibt Einzäunungen, sondern die einzige Lösung ist, diesen Beutegreifer zu erschießen. Und da verbinden sich zwei Dinge sehr gut eben, diese Feindbilder, die aufgebaut werden, in dem Fall ist der Wolf als Feindbild, und eben Scheindebatten.
Genau, da diese Debatte kommt dann auch noch mehr rein, da ist wirklich auch dieses, es muss immer so bleiben, wie es nie war. Ja? Und wir wollen zwar Tiere schützen und so weiter, aber nicht, wenn wir irgendwas ändern müssen. Und es gibt jetzt auch mittlerweile Studien, auch in Tirol gemachte Studien, dass wenn man Herdenschutz macht, dann wird es auch funktionieren. Ganz klar, das wird immer ignoriert, das wird immer gesagt, nein, es nutzt nichts. Der Hintergrund ist, es ist mehr Aufwand, man müsste mehr tun. Sie haben auch ausgerechnet, was das kosten würde im Land, wenn es das so wichtig ist. Nein, es hat durchaus, es gibt Punkte in der Debatte, wo die ja richtig sind. Man kann, wenn keine Schafe oder Tiere mehr auf der Alm sind, dann wird die Alm nicht mehr lang da sein, die wächst dann zu. Und dann haben sie ausgerechnet, dass das pro Tier pro Jahr, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welche Summe das war, aber ich glaube, es waren so 50, 60, 80 Euro pro Jahr pro Tier, was man Herdenschutzmaßnahmen fördern müsste, damit das einfach machbar ist. Naja, so viel ist uns dann die Herdenschutz nicht wert. Ja, es ist zwar wild, wenn ein einziges Schaf von 200.000 Schafen in Tirol werden, es sind in diesem Jahr, glaube ich, 600 oder 500 gerissen worden. Naja, prozentuell ist das nicht so viel, aber ja, das ist aber zu viel, hat das Land dann auch gesagt. Seitdem habe ich diese Debatte so auch nicht mehr gehört, ja, weil sie haben bisher immer gesagt, nein, das ist nicht möglich. Jetzt ist es möglich und es kostet halt was, aber das ist uns dann zu viel. Aber das trauen sie sich dann nicht sagen, weil das heißt, okay, so wichtig ist dann doch nicht. Das ist eben, aber wir haben uns so sehr viele Wochen damit beschäftigt und auch in Tirol heute und in anderen Heute-Formaten sozusagen, ist das immer wieder aufgekocht worden. Sehr viel Lobbyismus ist da betrieben worden, da ist Werbung gemacht worden, das ist einseitige Berichterstattung, was da passiert ist. Und da steckt so viel Emotion drin. Ja, da ist der Wolf, der ist schon mal so negativ besetzt, schon aus die Märchen ist er schlecht besetzt. Ne? Und dann unsere Kinder, ja, der Wolf ist in die Nähe von irgendeinem Dorf gekommen. Ja, wer denkt denn an die Kinder, wenn das gefressen ist? Es ist noch nichts passiert. Es ist noch nie irgendwas bei uns passiert mit einem Wolf. Und trotzdem kommen diese Debatten. Ne? Und das ist genau dieses Problem. Ja? Und wenn man es ein bisschen einordnet, in Tirol gibt es einige Rudel. Ja? Wenn man die Rudel sich bilden lässt, dann wird sie auch stabilisieren. Aber wir schießen sie immer raus. Also kommen immer neue, die wieder reißen. Die, was schon da wären, die wüssten, wo sie hingehen und wo nicht, tun wir nicht. Und gerade als Einordnung, Slowenien zum Beispiel, hat 1.000 Wölfe, über 1.000 Wölfe. Ja, die kommen doch auch irgendwie damit zurecht. Nur in Tirol haben wir mit 100 Wölfen zu viel. Ja, oder so. Nicht einmal, glaube ich, sind zu viel. Und da sieht man, es ist reine Emotion, keine sachliche Herangehensweise, weil dann kann man diskutieren. Wenn man sachlich diskutiert, ohne Emotion, dann kann man darüber reden, ja, wie viel geht denn wirklich, wie viel ist es uns wert als Gesellschaft und so weiter und so fort. Ja, dann kann man das normal ausdiskutieren, dann kommt man zur Lösung und vielleicht ist dann auch durchaus die Lösung, wo jetzt auch in die EU, mittlerweile jetzt ist eine EU-Wahl nächstes Jahr und deswegen kommt das auch in die EU, weil Bauern und so weiter sind wichtige Wählergruppen auch in der EU. Und deswegen wird der Schutzstatus sozusagen des Wolfes überdacht sozusagen. Ja, kann man, ja, das ist möglich, weil es gibt viele, viel mehr als früher. Und man kann darüber reden, ob man das jetzt ein bisschen lockert oder so, aber das sind normale Diskussionen. Und sobald Emotion drin ist, von der einen Seite, kommt es auch von der anderen Seite. Ja. Und wenn die Tierschützer oder Umweltschützer eigentlich sagen, ja, wir brauchen sie ja, weil es gibt ja eh viel zu viele Hirsche und die Jäger schießen eh zu wenig. Und dann gibt es gegenseitige Vorwürfe. Ja. Und statt eine richtige Lösung, aber es will ja auch keine Lösung. Diese Debatte soll ja bestehen bleiben, wie eben auch Migrationsdebatten. Das kann ja nicht gelöst werden, weil die Debatte wichtig ist, dass wir spalten können. So läuft dieses Spiel mit den Scheindebatten. Ja.
Ganz genau. Was auch jetzt da schon wieder in dieses Thema der Feindbilder passt, ist das Gendern. Mhm. Das ist für viele Menschen ein sehr, sehr großes Problem. Ich weiß, ich habe mich in früheren Podcasts auch sehr oft daran gestört, gerade wenn ich Wahlprogramme gelesen habe. Ich habe da meine Meinung auch ein bisschen dazu geändert, muss ich jetzt auch sagen, dass es mir doch ein wichtiges Thema ist. Und ihr hört es ja auch bei uns im Podcast, wir gendern jetzt nicht bewusst, aber manchen Menschen ist das sehr wichtig. Manchen Menschen ist es auch wichtig, dass auch sie sich gesehen fühlen hier. Mhm. Es macht auch was in unserem Bewusstsein, ob wir über Ärztinnen sprechen oder über Krankenschwestern sprechen.
Genau, das ist, wie gesagt, für Erwachsene, für uns ist es schon zu spät, aber für Junge, die aufwachsen, hat das durchaus eine Wirkung, wenn immer von Hausfrauen geredet wird und von Ärzten. Mhm. Ja, das trennt automatisch und dann kommst du schon auf die Idee, dass es willkommen ist. Ja. Und das ist so der Sinn dahinter. Wie gesagt, da kann man dazu stehen, wenn man will. Wir waren auch dagegen. Wir haben unsere Meinung geändert, wir haben darüber nachgedacht, wir haben mit Leuten geredet, die da tiefer drin sind, die es auch betrifft. Ja. Und auch das ist eine Debatte, die kann man normal führen. Die ist auch lang normal geführt worden bis zu den Krisen. Seitdem eskalieren diese Dinge. Bis dahin ist drüber geredet worden. Ja, und dann kann man sagen, ja okay, alles was öffentlich ist, was öffentlich-rechtlich zum Beispiel oder auch öffentlichen Firmen, ja da kann man das machen, weil es öffentlich ist. In einem normalen Gespräch oder jetzt in einem Podcast oder so, ja, muss man es nicht machen. Und genau so sollte auch eine Lösung kann dann mal ausschauen. Ja, jeder soll so tun und man soll es nicht vorschreiben, ganz extrem, aber es gibt Punkte, Bereiche, wo man das machen soll, aus öffentlichem Interesse. Und damit hätten wir diese Debatte erledigt. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen Grenzen ziehen, wir wollen Gruppen bilden, wir wollen uns abgrenzen. Ja? Und da bilden sich gerade viele Gruppen. Und wir bilden gerade so viele Gruppen, dass im Endeffekt am Ende des Tages ist jeder einzelne eigene Gruppe. Ja? Und wir sind nichts mehr als gemeinsam, sondern alle nur noch gegeneinander. Genau in diese Richtung gehen wir gerade über diese Scheindebatten unter anderem. Mhm. Und genau wie gesagt, Gendern ist gerade ein Riesenaufreger. Das ist auch viel Emotion drin. Da wollen sie das Weltbild quasi von Leuten wegnehmen. Das mögen Leute nie. Ja, diese angegriffene eigene Identität, da reagieren Leute ganz schlimm drauf. In Zeiten, wo es gerade alles, die ganze Realität ein bisschen erschüttert ist sozusagen, aufgrund der Welt, wie sie gerade wirklich nicht einfach ist, umso mehr klammern sich Leute in diese Geschichten. Das ist schon öfter passiert, früher hat man es Biedermeier genannt, wir gehen gerade in die gleiche Richtung. Wir halten an Dingen fest, an denen man nicht festhalten muss und auch nicht kann, weil es ändert sich, Sprache ändert sich. Gesellschaft ändert sich. Ja, und wir sind gerade mittendrin. Wir ändern sich gerade wieder, wahrscheinlich in eine andere Richtung, als wir die letzten Jahrzehnte gegangen sind, sondern wir gehen wieder retour. Kann man durchaus ein bisschen nachvollziehen und ja, so funktioniert das Spiel, aber solche Debatten wie im Gendern, ja, machen diese Diskussionen kaputt. Damit wird nichts besser.
Und das Thema Gendern, das ist auch wieder das nächste Thema. Die Klimakleber, die ja auch sehr, sehr stark polarisieren, sind es Themen, auf denen einfach zwei sehr stark voneinander entfernte oder weit voneinander entfernte Pole miteinander diskutieren wollen. Und weil sie so weit voneinander entfernt sind, ist keine Diskussion auf Augenhöhe möglich. Mhm. Wenn wir jetzt zum Gendern, wenn wir da nur kurz bleiben, die einen sagen, also das verändert, das verunstaltet unsere Sprache, Texte können nicht mehr flüssig gelesen werden aufgrund der Genderzeichen. In Niederösterreich ist das Gendern überhaupt verboten worden. In öffentlicher Kommunikation des Landes. Das sind so die einen, die also sagen, das ist ja sowieso eben Teufelszeug. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die sagen, na jeder, der nicht gendert, der ist sowieso ein Frauenmörder und will jegliche andere Art, also dieses binäre Einteilen in Mann und Frau, der erkennt nur das an und alles andere versteht er nicht und ist zu blöd dazu und ist ein Hinterwäldler. Mhm. Und das sind die zwei Pole. Und das führt natürlich dazu, dass es ganz, ganz starke Konflikte gibt. Mhm. Und eben, man kann sich ja da stundenlang drüber streiten. Ich bekomme das auch ganz stark in der Arbeit mit zum Beispiel. Ich bin für die Dokumentenlenkung bei uns im Unternehmen zuständig. Und das wird alles immer sehr, sehr emotional. auch bei Menschen, die sonst nicht jetzt sich so reinsteigen in solche Themen, aber da, das wird sehr oft und sehr emotional diskutiert, von beiden Seiten
wiederum. Genau, und da ist es auch, wenn man sich mit dem Thema nicht selbst beschäftigt hat, dass man quasi die Emotion selbst rausbringt, über Nachdenken, Reflektieren, ist das Schlagwort, damit löst man viele Probleme mit sich selbst. Wenn man das reflektiert hat, dann ist die Emotion ein bisschen raus und dann kann man diskutieren. Wenn man das nie diskutiert, nie in sich quasi gelöst hat, dann hört man auf das, was in die Medien kommt, was die Krone schreibt und was halt verschiedene Medien bringen. Und dann bleibt das hängen beim lautesten Schrei. Und genauso funktioniert das, weil auch das, die Leute, die von denen du redest, ich kenne sie ja auch, und das sind eigentlich liberale Leute. Ja, und wir waren ja auch so, wir waren ja auch dagegen, bis wir uns halt dann entgegen beschäftigt haben und haben uns unsere Meinung dann ein bisschen angepasst. Und genauso funktioniert diese Meinungsmache. Ja. Wenn man nicht eigene Meinung schon hat über Nachdenken, dann bekommt man sie von außen aufgedrückt, ohne dass man das richtig mitkriegt. Sondern das ist Schlagzeilen, da fliegt was vorbei und da. Und das bleibt dann hängen, weil man ja nichts anderes im Kopf hat, weil man ja nichts drüber nachgedacht hat. Und das ist so so funktioniert moderne Kommunikation. Ja. Das ist, in Social Media ist es ja genau so. Deswegen funktionieren Social Media, weil da Schlagzeilen, Emotionen werden erzeugt, dann wird heiß diskutiert. Und der Sinn hinter Social Media ist ja das, dass man möglichst viel Zeit auf den Plattformen verbringt. Das ist das, der Algorithmus eingestellt. Und nicht auf Lösungsorientiertheit. Könnte man machen, tut man aber nicht. Und genau das ist das Problem, dass man dann nicht zu Lösungen kommt, sondern nur zu zeitverschwendenden Debatten, die keine sind, sondern sind Streitgespräche. Es sind keine Debatten, weil Debatten heißt, man muss seine eigene Meinung anpassen. Und das ist gerade nicht möglich, weil alles sehr festgefahren ist. Und das zementiert sich ein, wenn man so Scheindebatten führt und immer wieder, man verliert den Glauben und man betoniert sich ein in der Meinung. Das ist das, was leider passiert gerade.
Genau, und muss es immer stärker vertreten, weil einem da ja dann diese Diskussionen werden geführt, als würde jemandem einen Teil der Seele genommen, wenn man jetzt gendert oder nicht gendert. Dem ähnlich ist es bei der gesamten Debatte rund um den Klimawandel, um den menschengemachten Klimawandel. Es dürfte hier eigentlich nicht unterschiedliche Meinungen geben. Es sagen alle Studien, dass diese Veränderungen, die wir derzeit alle spüren, auf allen Kontinenten, dass die menschengemacht ist. Mhm. Dass seit der industriellen Revolution, und auch damals hat man das sogar schon erkannt, damals hat es schon Studien gegeben, dass aufgrund dieser dieser Industrialisierung viel mehr CO2 in der Atmosphäre gemessen wird. Das sind die Fakten. So. Das sagen alle Studien. Mhm. Und jetzt gibt es da aber unterschiedliche Möglichkeiten der Reaktion auf dieses Thema. Man kann sagen, auf der anderen Seite, okay, wir haben zu viel CO2 und CO2-Äquivalente in der Luft, wir müssen was dagegen machen. Und das ist schon so, die ist schon so angereichert, die Atmosphäre, deswegen müssen wir jetzt radikal zurückgehen. Wir dürfen also nicht mehr mit dem Auto fahren, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir müssen in der Industrie schauen, dass nicht mehr so viel ausgestoßen wird. Wir dürfen nur mehr vegan leben, weil Kühe so viel pupsen. So, das ist so die eine Möglichkeit. Und die andere ist zu sagen, nein, das mit dem Klimawandel, mit dem Menschengemachten, das stimmt so nicht. Früher war es auch schon heiß oder hat geregnet und es hat Überschwemmungen gegeben und Hangrutschungen gegeben und Tornados gegeben. Und deshalb muss ich überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil, ich muss das jetzt alles noch mehr auskosten. Es war jetzt gerade Corona, da haben sie mir alle eingesperrt, diese WHO-Regierung. Entschuldigung, das ist eine Verschwörungstheorie. Und deshalb muss ich mir jetzt noch mehr gönnen. Und deshalb fliege ich jetzt 10-mal im Jahr in Urlaub und ich fahre mit meinem Auto, mit meinem riesigen SUV, in dem ich alleine drin sitze, fahre ich 150 auf der Autobahn, weil mir steht es ja zu. Mhm. Und diese beiden Extremen, das ist wieder wie beim Gendern, die clashen wieder so sehr aufeinander, dass es dann passiert, dass eben die Klimakleber, die jetzt sehr viele kennen und die in sehr vielen Ländern jetzt unterwegs sind, die sich einfach auf viel befahrenen Straßen zum Teil festkleben, jetzt haben sie damit begonnen, sich fest zu betonieren, die treffen dann auf Autofahrer, die genervt sind, weil sie im Stau stehen, okay, da stehen sie 100-mal im Jahr, aber das ist eine Mal, wo der Klimakleber schuld ist, da ist es. Da wird dann einen Bösen, auf den ich mich stürzen kann, und das passiert im wahrsten Sinne des Wortes. Also Klimakleber werden dann auch tätlich angegriffen von Autofahrern, die eben da im Stau stehen. Und das sind so Diskussionen, wo man dann auch darüber spricht, dass man, also gerade in Deutschland ist das passiert, das ist bei uns Gott sei Dank noch nicht, aber in Deutschland werden die schon vorsorglich eingesperrt. Das ist bei uns noch nicht passiert, aber was bei uns jetzt immer mehr gefordert wird, sind also sehr harte Strafen, um hier einfach ein Zeichen zu setzen, damit niemand mehr sich überhaupt überlegt, dieses Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen.
Genau. Da sind momentan zumindest auch in Deutschland, auch bei uns, die Gerichte noch so weit, dass die sagen, nein, das ist okay. Ja, es nervt zwar alle, aber das ist noch im Rahmen. Und die werden auch immer freigesprochen. Da war jetzt gerade diese Woche auch wieder ein Prozess in Österreich auch, quasi für die Klimaschakierer, nennen sie sie, ne? Das ist eine bekannte Klimaaktivistin aus Deutschland, die bei uns unterwegs ist. Die wollten sie quasi auch Monate jetzt einsperren und massive Repressalien haben sie angedroht und das auch vor Gericht. Und das Gericht hat gesagt, nein, abgelehnt. Auch in Deutschland ist die Woche ein Urteil gekommen, dass diese Präventivhaften nicht legal sind. Ne? Also die Gerichte sehen da noch quasi, wie Dynamik in der Gesellschaft funktionieren. Ja, und das braucht so, das muss man auch heben. Ja, es nervt, im Stau zu stehen, keine Frage. Aber man muss ihnen einfach lassen, dass dieses Thema seit Jahren in den Medien ist, dadurch, dass sie kontraproduktiv sind, ja, ist auch wahr. Ja, also sie müssen auch ihre Taktiken ändern. Sie sind, glaube ich, auch gerade beim Nachdenken, was ich so ein bisschen mitkriege. Aber das sind natürlich, die sind extrem. Das ist keine Frage. Und das ist halt auch, wie du sagst, diese zwei Extreme. Die eine Seite, und das wirft man oft durch den Grünen vor, und ja, diese Haltung haben sie leider oft, ist zu sagen, ihr dürft das nicht, ihr dürft es nicht mehr, ihr dürft es nicht mehr, ihr dürft es nicht mehr. Und das ist natürlich, Menschen lassen sich nicht gern was wegnehmen. Das funktioniert so nicht, sondern man kann es nur über Argumentationen wiederum entemotionalisieren und einen realistischen Weg aufzuzeigen und auch eine positive Aussicht auf die Zukunft. Das ist das, was generell in der Politik aktuell fehlt, ist das, ja, machen wir das. Das ist nicht leicht, aber wenn wir das machen, dann wird es so besser, wird es für eure Kinder besser, dann wird das und das besser. Und nicht nur mit Katastrophen zu arbeiten, das stimmt. Ja, das kann wirklich, wirklich schlimm ausgehen. Aber trotzdem bringt es nichts, wenn wir alle komplett in der Apokalypse leben, weil dann haben wir eben genau diesen Fatalismus, dass Leute sagen, ja, jetzt ist mir, ich kann eh nichts mehr machen, jetzt ist mir eh schon wurscht, jetzt fliege ich umso mehr, jetzt ist es eh wurscht. Haben viele Junge, kann ich nachvollziehen. Ja, das ist wirklich eine schwierige Zeit, und dass man genau auf das kommt, ist logisch. Und genau um das zu vermeiden, müsste man einfach logische Herangehenspunkte finden, wie es eben ein Klimarat gehabt hätte. Das hat man einfach massiv ignoriert von der ÖVP-Seite, das leider, weil das ist ein Gremium, das haben wir, glaube ich, schon öfter auch gehabt, wo man einfach eine Auswahl der Gesellschaft reinbringt. 100 Leute sitzen da drinnen, von ganz links, ganz rechts, alles drinnen, und dann wird normal diskutiert mit einer Moderation, wo man Fakten auf den Tisch legt. Und am Ende dieses Klimarats haben alle Beteiligten, egal welche Seite sie waren, haben gesagt, ja, okay, wir müssen was machen. Da haben sogar sehr rechtsdenkende Leute haben dann geredet und haben gesagt, na okay, der Hunderte, der muss kommen. Das ist ja das, was die Klimakleber zum Beispiel fordern, sind so die Ergebnisse dieses Klimarats und im Speziellen die 100 km/h auf der Autobahn. Na, wir in Tirol haben es schon lange. Ja. Und selbst da ist es war dieses Jahr auch, wo sie dann den Herrn Donauer, unseren neuen Vize-Landeshauptmann von der SPÖ, gefragt haben, was er zu 100 auf der Autobahn fragt. Sagt. Und er sagt, na, schlimm, ganz schlimm. Ja, aber es ist ja schon in Tirol so. Ja, ja, egal, es ist ein Prinzip. Ja, da geht es rein um das, nein, wir wollen die Wählerschichten nicht abschrecken, die einfach gerne Auto fahren. Und das sind viele. Wir sind ein Autofahrerland, ja, das stimmt, im Kopf stimmt das. Und mit dem willst du ihn anlegen, weil es sind viele Wähler. Das ist klar. Und das ist das Einzige. Da geht es nicht um Lösungen, da geht es nicht um die Problematik, da geht es nicht um Fakten, sondern geht es rein um Wählerschichten, Emotionen, die wollen ich nicht gegen mich aufbringen, und deswegen ignoriere ich das. Und alle, was es anders sagen, sind nicht normal. Ja, das ist genau diese Debatten, die Summe aus allen Debatten ist dann dieses nicht normal Spaltung, die ÖVP auftan hat. Und das löst nichts. Das ist genau das, was eine Spaltung hervorbringt. Das habe ich persönlich mitgekriegt in mehreren Gesprächen, speziell in einem Klassentreffen von der Hauptschule. Ja, da treffen ja auch alle zusammen. Das ist so wie ein Poltern oder eine Hochzeit, wo einfach alle Schichten sozusagen zusammenkommen, und dann schnellt es auch gerne mal, weil halt sehr viele unterschiedliche Weltbilder sozusagen aufeinandertreffen. Und da, also ich habe noch nie so eine aggressive Ansprache von einem ÖVP-nahen Menschen, der mit mir in die Schule gegangen ist und an sich ein netter Mensch ist, ja, keine Frage. Aber das war eine Aggression, die habe ich noch nie gespürt von einem ÖVPler, von FPÖler, ja, damit kann ich ja umgehen, ja, da berechnet man damit, aber einer ÖVP habe ich das nicht gerechnet. Dass wirklich die Aussage gekommen ist, die Nicht-Normalen wollen uns zerstören. Die wollen uns das Fleisch wegnehmen. Ich esse gern Fleisch und isse umso mehr Fleisch, weil die sagen, ich soll keins mehr essen. Und das ist eine eingefahrene eine Geschichte von Leuten, die einfach wahrscheinlich ihre eigene Realität einfach, ja, ist zu klein, ist, haben sie Probleme daheim, und dann suchen wir uns Feinde eben von nach außen, ob das der Wolf eben ist oder ob das die Klimakleber sind, ob das Ausländer sind. Ne? Und wir haben da jede Menge so Feindbilder. Und genau so funktioniert das jetzt. Und dann kann man immer diskutieren. Das war auch eine, so eine Diskussion, wo ich dann nicht mehr massiv diskutiert habe, weil ich merkte, okay, das kann nur eskalieren. Oder dazu ist was getrunken worden und dann kannst du das vergessen. Und das ist genau der Punkt. Ja? Wobei die Mehrheit wiederum schweigt. Das ist das. Und wenn man Umfragen, jetzt auch diese Woche haben sie wieder Umfragen gemacht, dass irgendwie 60-70% sagen, ja, wir müssen was machen. Der Klimawandel ist schwierig. Da müssen wir was machen, wir müssen einschränken. Aber wenn es dann ums eigene Einschränken geht, dann ist halt vorbei. Das ist Floriani-Prinzip, ne? Lass mein Haus in Ruhe und zünd das vom Nachbarn an. Genau das ist das Problem. Meines Erachtens kann man nur über Entemotionalisierung zur Sachlichkeit hingehen und wenn jeder ein kleines bisschen nur geht, wäre man den Weg schon gegangen. Es bringt nichts, wenn einige sehr viel machen und die meisten nichts machen. Ja, und genau da müssen wir raus. Und Klima ist da ein wichtiges Thema, aber es ist in allen Themen so. Ja, das ist auch Transparenz und Korruption und das ist bei allen Dingen im Prinzip ähnlich aufgestellt mittlerweile. Nicht lösungsorientiert, sondern problemfixiert nenne ich das gerne. Das ist auch in Firmen sehr oft der Fall, ja, dass man gerne über das Problem redet, warum man was nicht lösen kann, statt über die Lösung selbst. Und das haben wir gerade in der Gesellschaft, ganz massiv. Seit Corona und vor allem seit dem Krieg. Der Ukraine-Krieg hat da, glaube ich, sehr viel kaputt gemacht.
Mhm, das glaube ich auch. Und gerade eben so, wie du sagst, diese Diskussion über das Normale und Nicht-Normale, ja. Das war einfach wieder eine sehr gute Möglichkeit, von Dingen auch wieder abzulenken natürlich. Und auch wieder die Polarisierung in der Bevölkerung zu verstärken. Mhm, genau. Und jetzt, wo wir bei den Feindbildern waren, ist immer ein sehr kleiner Schritt zur FPÖ, mhm. die sehr gut darin ist, so Feindbilder auch zu schaffen. Noch viel besser wie die ÖVP, das versteht die ÖVP nur nicht. Mhm. Und was da passiert ist, über den gibt es schon länger, das ist so diese Diskursverschiebung in der Bevölkerung nach rechts. Und es gibt da zum Beispiel die Festung Österreich, das ist so ein Schlagwort der FPÖ und auch der rechtsradikalen Szene, mhm. kann man so sagen, in ganz Europa eigentlich, ganz stark im deutschsprachigen Raum auch, wo es so darum geht, dass wir uns aus Österreich abschotten sollten, ja, niemanden hereinlassen sollten. Da gibt es auch diese leider sehr weit verbreitete Verschwörungstheorie der Umvolkung, dass also wir, die europäische Bevölkerung, ausgetauscht werden sollen durch Immigranten aus dem globalen Süden. Das geht dann sehr stark oft in den Antisemitismus, weil man sagt, das ist von der internationalen Großjudentum und quasi von denen wird das gelenkt und gesteuert. Das ist auch dann so das Schlagwort des Deep State, also das ist einfach ein paar Mächtige, die das alles so wollen und wo es dann auch zum Beispiel deshalb davor ist mit der WHO-Weltregierung, gibt es genauso, dass man also gibt es ja Verschwörungstheorien, dass die WHO wird quasi die Regierung über die gesamte Welt. Da geht es darum, dass nach der Corona-Krise hat man bemerkt, dass man nicht ausreichend Mechanismen hat in der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, wie man eben so mit solchen weltweiten Pandemien umgeht. Und da hat man dann gesagt, okay, das muss man jetzt ein bisschen ändern. Auch wann wird etwas als Pandemie eingestuft und wie können wir da umgehen? Wie können dann auch, wenn es welche gibt, Impfstoffe verteilt werden und so weiter. Mhm. Aus dem heraus wird eben diese Verschwörung, dass es jetzt dann eine Weltregierung der WHO gibt. Und das gehört da alles ein bisschen zusammen. Und die FPÖ ist da sehr, sehr stark aufgesprungen. Man muss ja sagen, dass gerade durch die Corona-Pandemie die FPÖ um einiges noch stärker geworden ist, weil sie einfach sehr gut darin war, diese Verschwörungsmythen zu verbreiten. Man muss allein daran denken, wie Kriegler empfohlen hat, Desinfektionsmittel, was hat er? Das Pferdeentwurmungsmittel hat er empfohlen zum Kurieren von Covid. Und in diesem Ganzen passiert es dann, dass das nicht nur in irgendwelchen rechtsradikalen Medien besprochen wird oder auf Telegram-Kanälen und so weiter, sondern dass durch bestimmte Aktionen, die gesetzt werden, eben wie das Festung Österreich oder es hat ein Video gegeben von der jungen FPÖ, glaube ich, war das, oder? In dem sie ja den Balkon gezeigt haben, auf dem Hitler die erste Ansprache gehalten hat.
Massive Nazi-Symboliken und Auszüge im Prinzip neu gedreht von Nazi-Video-Propaganda-Videos aus den 40ern. Einfach neu gedreht und mit Fackeln und also wirklich beängstigende Szenen, das ist wirklich, und das haben sie auch bewusst so gemacht, wo dann eben auch die Führung der FPÖ sagt, na super, na das ist perfekt, das Video. Ja, ist es auch für sie. Ja, das ist genau dieses, ja, Bilder machen, verändern was im Kopf. Ja, wenn man was gesehen hat, dann ist es beim zweiten Mal nicht mehr so schlimm. Und genauso funktioniert das mit diesem Diskurs verschieben. Das ist auch das, wenn ein Hafenecker, also der Generalsekretär von der FPÖ, in einem in einer Pressekonferenz sagt, ja, wir dürfen ja das Wort Verunvolkung nicht verwenden, deswegen tue ich das auch nicht. Naja, er hat sie zweimal verwendet dann, dieses Wort, und damit ist es drinnen und das Verneinen des Ganzen, das bleibt ja nicht hängen. Das ist genauso wie die Entschuldigung oder die, naja, es war eine Falschaussage, muss er widerrufen, das hört ja kein Mensch mehr. Es ist dieses Wort, Verunvolkung in dem Fall jetzt, aber das machen sie mit vielen Punkten, ist in der Welt, es wird darüber geredet und das ist, dass es nicht gesagt werden darf und warum es nicht gesagt werden darf und dass es einfach Schwachsinn ist, weil dieses Umvolken gibt es schon seit 100 Jahren in der Bevölkerung. Das ist nicht passiert. Nur dazu sind wir immer ein Einwanderungsland gewesen. Gerade die Monarchie war so. Wir sind ein Multistaaten-Konglomerat gewesen und dadurch sind wir auch groß geworden und nur so funktioniert überhaupt noch in Zukunft die Gesellschaft. Ohne Zuwanderung funktioniert es nicht. Das sogar die FPÖ sieht. Die sagen ja sogar für ihre Verhältnisse extrem liberal, wir brauchen Gastarbeiter. Das ist ja super. Man sieht so, wir stehen auf Gastarbeiter. Das Wort hat zwar nicht funktioniert, haben wir gelernt von den 60ern bis in den 80ern. Die gehen nicht heim, wenn du deinen Lebensmittelpunkt dann da hast. Aber sogar die haben gemerkt, ohne Arbeitskräfte geht es nicht mehr. Wir haben zu wenig im Inland und deswegen brauchen wir Zuwanderung. Aber an sich ist Zuwanderung böse. Dieser Widerspruch ist völlig wurscht. Es bleibt im Prinzip nur hängen, auch wenn das sind böse. Und genauso funktioniert diese Diskursverschiebung. Wir sagen was, wir entschuldigen uns, wir gehen einen Schritt zurück, aber wir sind den Schritt schon gegangen. Und das passiert überall. Die AfD ist da Notsache, wie man oft war, aber auch die FPÖ ist da wirklich krass. Und vor allem seit 2 Jahren und auch seit dem Krieg ist das auch wieder sowas, weil die sind natürlich auch pro Putin, weil Putin ist super und genauso Orbán ist super. Das sagen sie auch, vor einigen Jahren hätte sich der Kickl noch nicht getraut zu sagen, wir wollen wie Ungarn werden. Ja, jetzt sagt er es. Und er ist stolz darauf. Und die Leute hören nicht zu, die verstehen es oft nicht, keine Ahnung. Ich meine, es sind viele FPÖ-Wähler, die jetzt in den Umfragen FPÖ-Wähler sind, diese 32%, wo sie gerade stehen. Ne, die sind jetzt nicht alle rechts oder sind nicht alle Kickl-Freunde, ganz und gar nicht, sondern das sind Protestwähler. Ja, meine Theorie dazu ist, naja, die Bevölkerung hat seit 20 Jahren gelernt, wenn ich rechts androhe zu wählen oder wähle, dann verändert sich Politik. Und genau das passiert auch. Die AfD ist stärker in Deutschland. Was machen sie? Sie ändern die Migrationspolitik. Die ganze EU ändert ihre Migrationspolitik. Auch in Österreich ändern wir uns. Gehen alle in diese Richtung. Ja, wir müssen schauen, dass wir die Grenzen schützen. Naja, das war immer klar. Das ist eine Grundaufgabe des Staates und der EU. Aber es ist jetzt so passiert, durch diese ganzen Verschiebungen nach rechts, verschiebt sich das gesamte Land nach rechts. Und wenn die EU nächstes Jahr wollen, schauen wir mal, wie das ausgeht, wenn das Worst Case ausgeht, dass wirklich massiv rechts ist, dann können wir die EU zusperren. Weil das ist ein Grundprinzip der EU, ist Reisefreiheit, ist liberale Werte, sind die Menschenrechte und wir verlieren sie gerade alle. Ja, das werden diese Zeiten sein und einen gewissen Schritt nach rechts werden wir gehen müssen. Ja. Wir sind wahrscheinlich zu schnell liberal geworden in der Gesellschaft, wir haben viele verloren. Und der Populismus hat aufgegriffen. Auch ein Herr Kurz war in Österreich da ganz speziell beteiligt an dem Ganzen. Der hat diesen Diskurs und diesen Populismus in die Regierung getragen. Das war vorher nicht so, die waren nie super, aber diese Methodik, dass man nichts mehr sachlich sagt, sondern nur noch populistisch, das kommt von dieser Seite und das haben jetzt alle übernommen. Ja. Das ist leider dieser Weg.
Ganz genau. Und was man da vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist das, wenn jetzt zum Beispiel die FPÖ-Jugend solche Aktionen setzt, die waren ja dann auch zum Beispiel in Dreiskirchen vor dem Flüchtlingslager und haben da demonstriert auf eine sehr gewalttätige Art und Weise, aber dann wird darüber berichtet. Dann wird es diskutiert im Standardforum oder im Krone-Forum und dann schreiben da 6.000 Leute drunter und die freuen sich ja drüber, die Rechten, dass das passiert. Ja. Weil so bleiben diese Themen immer in den Medien, sie bleiben in unseren Köpfen und wie du gesagt hast, dann verschiebt sich das, auch in unserem Kopf, in unserer Wahrnehmung verschiebt sich das. Und was heute nur als rechts außen gilt, gilt morgen als rechts und gilt übermorgen als Mitte.
Genau, und das haben wir, glaube, vergleicht die Themen und die Diskussionen von vor 10 Jahren und was da noch sagen, was okay war in der Politik zu sagen, was nicht. Und solche Aktionen wie jetzt wiederum, auch das ist geplante Diskursverschiebung von der FPÖ, ist das, dass im burgenländischen Landtag ein Abgeordneter, beziehungsweise ich glaube, das ist sogar der Vize-Landeshauptmann von Burgenland, oder war es zumindest der Schürz, einfach Namen von Volksschulklasse, 20 Namen von der Volksschulklasse vorliest und im Nachsatz so sagt,
wir dürfen nicht so viele Migranten
aufnehmen. Die Asylanten, die quasi straffällig sind, im Nachsatz. Ne? Und damit verbindet er diese zwei Sachen. Ne? Diese Kinder, die ausländischen Namen haben, verbindet er mit Asylanten, die Straftaten begangen haben. Und das hätte es vor 10 Jahren niemals gegeben. der wäre sofort zurückgetreten, hätte müssen und nichts passiert. Nein, es gibt dann einen Widerruf, man hätte man nicht tun sollen, nein, nein, auch von der FPÖ-Spitze hat es dann auch das darf er nicht tun, habe aber genau gewusst, das war geplant. Das ist genau das, was sie wollen. Jetzt ist der Diskurs wieder auf diesem Thema. Und ja, wir haben so viele Ausländer in die Volksschulen. Ja, was soll denn da rauskommen? Nur weil die so heißen. Sind das ja keine Ausländer in dem Sinne. Und das sind Österreicher. Aber wir grenzen sie aus. Das Gleiche ist ja schon mal im Zentrum oder wo passiert, wo auch ein FPÖ-Politiker genau dasselbe gemacht hat, wo er gesagt hat, quasi in Wien, wo einem Mädchen aus einer Schule, die Migrationshintergrund hat, aber eine Österreicherin ist, gesagt hat, na, wenn in Wien weniger Ausländer leben würden, wäre Wien nur Wien. Mhm. Ich meine, das hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben. Ja, aber genau das sind die Debatten, die es verschiebt, immer weiter rüber. Und wenn schon mal darüber diskutiert wird, dann wird es schon so sein. Das Hirn arbeitet genauso. Ja, und damit, das haben die Rechten verstanden und wie du sagst, eben die Linken verstehen es nicht, nach wie vor nicht, wie soziale Medien funktionieren. Wenn man auf Twitter schaut, das eher tendenziell links ist.
Entschuldigung, X, ja. Formerly Twix. Known as Twitter. Jetzt Twix.
Wo eher tendenziell links ist, ja, aber wenn man, die FPÖ bringt was raus und dann verteilen diesen Beitrag und schimpfen dann alle drauf, wie schlimm diese Rechten sind. Ja, durch dieses Weiterleiten dieses Beitrags verbreitet sich es. Und dann ist außerhalb der Bubble, kriegt man nur noch diesen Beitrag mit und nicht die Diskussionen dazu. Und das verstehen die Linken einfach nicht. Also da sind einfach, die haben Social Media nicht verstanden. Auch da wiederum Rückblick in die 40er, 30er Jahre. Ja, die Nazis haben sehr gut, sehr schnell verstanden, wie ein neues Medium namens Kino funktioniert, haben Propagandavideos produziert und sind dann ganz groß geworden. Und auch damals hat die Linke keine Antwort darauf gehabt und wir haben es gesehen, die haben keine Antwort gehabt. Und das Gleiche passiert jetzt, neues Medium, Social Media, die Rechten haben es sofort verstanden, die Linken nicht und helfen damit sogar den Rechten damit. Und genauso funktioniert diese Diskursverschiebung. Die ganze Zeit funktioniert es genauso.
Ganz genau. Und wenn wir jetzt schon vielleicht bei der Schwäche der Linken nur kurz bleiben. Ich glaube, dafür bezeichnend war die Wahl des Parteivorsitzenden der SPÖ in Österreich. Das hat weit über Österreich hinausgestrahlt, was nicht daran liegt, dass die österreichische sozialdemokratische Partei so interessant ist für die EU, sondern weil es einen großen Fauxpas gegeben hat. In einer Excel-Liste scheint irgendwas falsch hinterlegt gewesen zu sein. Und wir haben dann einige Tage gedacht, der burgenländische Landeshauptmann Doskozil wird neuer Parteiobmann. Um dann zu erfahren, ich habe es vom Alex erfahren, der mir eine SMS geschrieben hat, weil er so aufgeregt war und das mit mir teilen wollte, dass es Andreas Babler doch tatsächlich geworden ist. Mhm. Ganz wirklich, also jetzt wirklich, der eindeutig linker steht als Doskozil, ich glaube, das kann man so sagen.
Der, wobei auch nur in Detailfragen, also ja, Migration ja, in genau. Den rechtlichen Teil nicht wirklich. Das ist ja auch das, die Debatte ist ja extrem aufgeblasen worden. Doskozil rechts und Babler links und ja, an sich hätte man das als SPÖ nutzen können, haben es natürlich nicht geschafft. In Wahrheit ist es ein Detailunterschied und wer es noch geworden ist, ist mir persönlich dann eh am Ende egal gewesen. Hauptsache es wäre stabil gewesen, aber nein, nicht einmal das kriegen sie hin. Ich sage Excel-Listen. Ja, ich kenne Excel sehr gut und ich weiß, wo solche Probleme passieren können. Ja, S-Verweis ist dann relativ schnell einmal, kann da ein falsches Ergebnis bringen. Genau so was wird passiert sein. Dasselbe ist im Übrigen beim ÖGB passiert.
Bei der ÖH.
ÖH-Wahl war da kurz danach, haben glaube ich die gleiche Excel-Liste verwendet, haben die Formel glaube ich nicht ausgebessert, haben genau das gleiche Problem gehabt, dass die falschen Stimmen auf dem falschen Partei oder wie auch immer
zugeordnet
worden sind. Naja, das ist peinlich. Ne? Das kann mal passieren, nur in einer so aufgeheizten Stimmung in der SPÖ und alle schauen auf das und die ganze Welt und wir könnten sogar als Propaganda verwenden und hey, in die Medien sein und dann das. Ja, Inkompetenz ist weit verbreitet, auch da hat man denjenigen, der das immer gemacht hat, diese Wahlaufsicht bei der SPÖ, hat man dann aus internen Problemen gesagt, nein, den wollen wir nicht, das macht die andere. Der hat man wahrscheinlich gefragt, kannst du das? Die hat gesagt, ja, kann ich, natürlich kann ich, jeder kann heutzutage alles. Und Gott, IT kann jeder alles. Der hat das gemacht und halt nicht richtig und hat das wahrscheinlich nicht dreimal kontrolliert, wie man das halt machen muss, Qualitätsmanagement. Checke alles, was schiefgehen kann, was sonst wird schiefgehen, haben wir ignoriert und dann ist es schiefgegangen. Ja. Und dann ist es schon angerichtet worden. Die SPÖ ist wieder, statt dass sie quasi über diese Debatte nach oben kommen, wir haben Themen, wir haben zwar Streit in dem Ding, aber wir haben Themen. Ja, am Ende ist dann genau dieses Debakel überblieben und die SPÖ dümpelt nach wie vor bei den Mitte 20% rum.
Ganz genau. Und was da weiter passiert ist, das Kruzel hat ja gesagt, nein, er wird jetzt nie mehr wieder im Bund irgendwas machen. Und er wird jetzt ganz brav und still in seinem, okay, still ist er wirklich, aber wird im Burgenland sitzen und dass er keine Anpatzer mehr machen der, gegenüber der Bundespartei, was er natürlich nicht eingehalten hat. Es kommen da immer wieder Sticheleien gegen Babler. Babler hat jetzt auch eine Österreich-Tour gemacht, ebenso wie andere Parteien auch. Sie haben jetzt einen Bundesparteitag gehabt, da ist er auch gewählt worden mit relativ großer Mehrheit. Aber eben da muss man schauen, wie die SPÖ sich gerade für den anstehenden Nationalratswahlkampf dann aufstellt und vielleicht doch einmal die Einigkeit schafft, die ganz schwierig ist, gerade bei den Linken. Und sie leiden, haben es zum Beispiel auch in Salzburg bei den Landtagswahlen, hat man es gemerkt. In Salzburg scheint es einen sehr charismatischen Kommunisten zu geben. Der dann aus dem Stand heraus in den Landtag gewählt wurde. In der Stadt Salzburg sind sie sehr stark und wir beide fahren jetzt dann in eine, quasi in die Sowjetunion, in eine kommunistisch regierte Landeshauptstadt nach Graz in der Steiermark, wo auch eine eben kommunistische Bürgermeisterin ist, wo es einfach, die ja deshalb gewählt worden ist, so wie ihr Vorgänger ja auch schon von den Kommunisten, die einfach eine sehr gute Verbindung zur Bevölkerung hat, die setzen sich sehr stark ein, die zahlen auch viel von ihrem Gehalt, das sie verdienen als Politiker, ein auf ein Gemeinschaftskonto, wo dann zum Beispiel, wenn jemandem droht, die Wohnung zu verlieren, dass die dann die Miete übernehmen und all solche Dinge. Und das schadet natürlich der SPÖ auch, weil das natürlich Stimmen sind, die sonst vielleicht zu ihnen gehen würden. Genau. Und, glaube ich, in meinen Augen auch die SPÖ ein bisschen ihre Zielgruppe aus den Augen verloren hat. Die denken immer nur, alle Arbeiter wählen sowieso die SPÖ, was einfach seit langem nicht mehr stimmt, sondern sehr viele Arbeiter wählen die FPÖ jetzt auch zum Teil, weil die einfach die Themen, die dieser Wählergruppe wichtig sind, besser angreifen und besser aufbereiten und besser kommunizieren, als es die SPÖ
genau,
macht.
Die SPÖ hängt genau zwischen dem, was sie immer waren und sein wollten, ist, sie sind die soziale Arbeiterpartei und seit ungefähr 20, 25 Jahren sind sie auch die intellektuellen Partei in dem Sinne gewesen. Sie sind von Akademikern und so weiter. Ja, und das sind natürlich zwei extrem unterschiedliche Zielgruppen. Die kriegst du auch ganz schwer nur zusammen. Ja, und das schafft die FPÖ, die zwar in ihrem Parteiprogramm ganz besonders stehen haben. Die sind eine neoliberale Wirtschaftspartei. Ja, die sind für den gehobenen Mittelstand da. Und das steht auch in ihrem Wahlprogramm drin, im Parteiprogramm. Aber sie kommunizieren quasi wie den armen Arbeiter. Wir tun für euch was und wir und euch helfen sozial. Und die Feinde des Arbeiters sind ja die Ausländer. Also sie spielen dieses Spiel, das zwar nicht stimmt, weil die Politik, die sie betreiben, immer andere ist. Das haben wir schon mehrfach gesehen in Österreich. Und wie gesagt, man braucht nur das Parteiprogramm anschauen, dann sieht man, was sie machen. Sie tun nichts für die untersten Einkommensschichten, sie tun was für die gehobenen Schichten. Und am Ende des Tages sind sie gleich korrupt wie die ÖVP, weil sie dann für die Milliardäre was machen. Ja. Das ist, aber das kommt eben nicht an, sondern es kommen nur die Schlagworte an und ja, die FPÖ, ja, die tun für uns und die sagen es die anderen. Ja. Wir gegen die, ja, das ist auch das, was gerade global stattfindet, dieses Anti-Establishment, dieses die anderen, ja, wir und die anderen, und das spielt die FPÖ perfekt. Ja. Aber es ist die FPÖ, war einfach eine Regierung, die FPÖ gibt es schon lange, das ist Establishment. Ja, man kann gegen Establishment sein, aber dann muss man andere Politik machen. Ja. Das KPÖ traue ich zu, die sind Anti-Establishment, ja, weil die haben andere Probleme, das ist auch schwierig, aber man kann sie natürlich wählen, aber es ist auch ein Zeichen des Extremen. Ja, man geht sowohl links als auch rechts auf die Ränder. Die KPÖ ist der Linksrand und die SPÖ will halt beides sein, aber doch nicht, die will links und Mitte und rechts und die verlieren sich genau in dieser Dichtfestlegung der Punkte. Und der Herr Babler, ja, an sich, glaube ich, hat zumindest jemanden, der authentisch ist, dem glaube ich das durchaus, der hat Dreiskirchen, hat das echt gut gemacht, der ist, hat, glaube ich, mit 60% hat er gewonnen, das muss zusammenbringen.
In Niederösterreich.
In Niederösterreich noch dazu, ja. Und das mit vielen Ausländern sozusagen, aufgrund vom Flüchtlingszentrum und so. Und das hat er hingebracht. Nur ist halt die österreichische Politik, nationale, ist halt anders gestrickt. Und er hängt in diesem Apparat drinnen, wo Querschüsse sind, wo dann wieder auch Interessensgruppen, wie ein ÖGB, wo die verschiedensten Seiten der SPÖ quasi drin sitzen, die keiner will was hergeben. Und auch die wollen, sehr viele wollen nichts ändern, weil Freunde, die wir haben, wir sind in diesem System groß geworden, also ändern wir es nicht. Ja, deswegen haben wir auch keine Gesamtschule. Das ist genau dieses Problem und die SPÖ zerbricht an dem Ganzen. Und früher oder später werden die sich spalten müssen. Es wird eine linke Seite geben, die Arbeitergeschichte und es gibt die intellektuellen Geschichte. In anderen Ländern gibt es das schon. Genau das Gleiche findet da in der FPÖ, ÖVP statt, in der FPÖ statt. Auch bei den Grünen wird es solche Debatten geben. Das ist eine normale Tendenz momentan in der ganzen Welt. Nur versteht es die Linke viel schlechter als die Rechte. Weil die Rechte, die schafft es immer wieder, sich zumindest für das Ziel der Wahl zusammenzuschließen. Da ist es völlig egal, was dann vorne eigentlich Unterschiede da sind. Das kommt dann nach der Wahl raus. Da spalten sie sich dann meistens, ne, siehe Knittelfeld. Und genau das ist der Unterschied. Die Linke zerspaltet sich schon vorher, kriegt damit nie Mehrheiten zusammen. Die Rechte ist zumindest geeint. Ne, das können sie gemeinsam gegen den Feind, das haben sie gelernt. Und dann werden sie gewählt. Und dann haben wir immer nur das Glück vielleicht, dass das System so lange hält, bevor sie es da ändern. Das war mal, sind wir kurz davor gewesen. Kurz. Das ist genau dieses Ding gewesen. Hätten wir noch zwei ohne Ibiza, hätten wir Urbanisierung gemacht. Und die FPÖ sagt jetzt auch offiziell, sie wollen das machen. Und wenn man die ÖVP kennt, sie werden sie in die Regierung holen, wer auch immer dann Kanzler wird. Und sie werden das machen, weil um die Macht erhalt, machen sie alles, die ÖVP. Das ist das Problem. Und ja, wer ÖVP wählt, bekommt FPÖ. Das haben wir in mehreren Landtagswahlen jetzt gesehen. Ja. Auch der Haslauer, der wirklich, den glaube ich das auch, der wollte die FPÖ nicht in der Regierung, aber gar nicht. Aber vorher sagt, ich gehe in die Opposition oder ich gehe mit jemand anderem zusammen, vor allem mit der FPÖ zusammengehe, geht er dann doch zusammen. Macht er halt, ist alles in der FPÖ, ÖVP. Ja, also halt dahingehend, Vertrauen muss man den Aussagen einfach nicht haben, was Politiker sagen. Das ist leider, und auch das erodiert das Vertrauen in die Politik die ganze Zeit.
Und was auch ein Grund dafür ist, warum dieses Vertrauen erodiert und warum wir dann dazu neigen, Extreme zu wählen, ist einfach das, was in den letzten Jahren zum Glück auch immer mehr aufkommt. Das sind Dinge wie Korruption. Wir haben schon ausführlich darüber berichtet, gerade wenn es um die U-Ausschüsse geht. Also diese Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft. Und auch, wie Einfluss ausgeübt wird durch die Politik auf die Justiz und auf die Medien. Und was da gerade auch über den Sommer passiert ist, ist so, gerade wenn es um Korruption geht, das war der Skandal beim Gemeindebund. Der Gemeindebundvorsitzende, der von der ÖVP ist, der ist Bürgermeister in einer Stadt in Niederösterreich. Und da ist man draufgekommen, dass der Gründe gekauft hat, von denen er mutmaßlich wusste, dass sie später gewidmet werden. Also in Österreich funktioniert das so, wenn es jetzt irgendein Feld gibt zum Beispiel, dann wird entschieden im Gemeinderat, das muss man dazu sagen, ob auf diesem Feld was gebaut werden darf oder nicht. Und natürlich, wenn es irgendwann diese Baugenehmigung gibt, also diese Umwidmung, wie das heißt, dann ist ja das Feld von heute auf morgen viel, viel mehr wert. Weil davor habe ich ein Feld gehabt oder einen Acker und plötzlich kann ich drauf bauen und da viel mehr Wertschöpfung durch das schaffen. Und hier ist also mutmaßlich das, dass er das gewusst hat und die Gründe gekauft hat, billig noch, also er hat ein Feld gekauft und plötzlich war es ein Baugrund und durch das hat er sehr viel Geld verdient.
Zuerst war es 10 Euro wert, weil er nicht baut werden hat auf und nach der Umwidmung waren es dann 1.000 Euro wert und er hat die Differenz eingestrichen. Ja, hat so gesagt, er war da nicht beteiligt, hat es ja nicht gewusst, nein, hat er nicht gewusst. Und vor allem das Traurige, Lustige, wie auch immer, er hat vor kurzem hat er dann eine Pressekonferenz gegeben, hat darüber auch geredet. Und wo, ob er dort seinen Fehler sieht. Und er hat gesagt, ja, er sieht den Fehler. Wenn er das gewusst hätte, was da rauskommt, hätte das gleich seiner Frau überschrieben. Das ist das Denken, das da drin ist. Und steht das zu. Und das gehört so. Und ich bin ja im rechtlichen Graubereich. Und das passt ja. Das ist das neue Handeln. Und das erodiert. Ja, die sind ja alle gleich. Weil es ist nicht nur der Riedl, der FÖVP war, sondern es sind auch der SPÖ.
Ein Bezirksrat in der SPÖ in Wien, genau. Genau,
ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber das ist genau dasselbe. Grün, ja, der hat Gründe von Kleingartensiedlungen gekauft, hat es dann schon nicht gewusst, hat es dann doch gewusst, hat massiv Geld eingestrichen und nicht nur er, sondern jede Menge, ist viel Geld verschoben worden. Auch da kein Schuldverständnis oder irgendwie Eingeständnis oder irgendwas, sondern das gehört so. Ja. Und wenn man das einfach so hört, dann sind alle die gleichen. Ja. Und ja, es gibt in allen Parteien gibt's Leute, die nicht ganz sauber sind. Ja. Korrupte gibt es immer und überall. Nobody is perfect. Es gibt in manchen Parteien mehr und in anderen weniger. Aber auch SPÖ oder ÖVP, ich meine, die waren lange in den Regierungen immer drinnen. Und ja, da bildet sich ein Sumpf. Und es gehört ausgetrocknet. Und das kann man aber nur über Transparenz, haben wir schon oft gesagt. Da kann man auch dazu, dass vielleicht auch ein bisschen was zumindest passiert ist diesbezüglich, kann man das austrocknen. In dem Sinne, man kann Menschen nicht unbedingt vertrauen, aber man muss ein System schaffen, das sie kontrolliert. Die Politiker, aber sie, uns kontrollieren sie ja immer. Ja? Aber sie selber müssen kontrolliert werden. Dann wird was besser, aber eben auch das, dadurch, dass das immer wieder aufpoppt und man schaut dann gar nicht mehr drauf, woher kommt der Politiker, sondern die sind alle gleich. Alle korrupt und das ganze Demokratie ist ein Scheiß, ne? Und dann sind wir genau da, wo der Orban ist. Das ist genau diese Verschiebung, die auch einfach gespielt wird von der FPÖ. Die brauchen ja gar nicht viel tun. Ja, je weniger ein Kickl sagt, desto besser sind seine Umfragen. Das ist wie beim Stronach vor einigen Jahren, Jahrzehnten, wo, wenn er nicht aufgetreten ist, sind die Umfragen gestiegen und sobald er aufgetreten ist, sinken sie. Beim Kickl ist es gleich, haben sie herausgefunden. Also deswegen ist er über den Sommer, hat man wenig von ihm gehört. Das sind alle anderen Kreml, aber der Kickl hat nie was gesagt. Weil er selber nicht der Zierer ist. Also den wollen die Leute ja nicht wählen, aber die FPÖ ist ja super. Ja. Das ist genau das, wie die FPÖ das spielt. Und die ÖVP spielt ihnen in die Hände, weil sie einfach die ganze Zeit in irgendwelchen korrupten Scheiße, ob das jetzt wirklich strafrechtlich korrupt ist oder nur also eine ganz schräge Optik hat, das spielt keine Rolle am Ende des Tages. Die Leute sehen, die sind alle korrupt. Und deswegen schaue ich auf mich, ich hole für mich das meiste raus und wenn irgendjemand was sagt, was ich tun soll, halte ich mich nicht daran. Das merkt man jeden Tag, auf den Straßen und in der Firma und überall merkt man genau diese Einstellung. Dieses ich bin mir jetzt der Nächste. Das war schon vor vielen Jahren nicht gut. Ja, diese neoliberale Lüge, die es immer gegeben hat, wenn jeder auf sich schaut, ist auf alle geschaut, das hat jetzt durchgeschlagen. Das ist jetzt wirklich so und ohne Kompromiss, ja, da haben wir auch keine Demokratie mehr. Also das ist eine self-fulfilling prophecy. Ja, das ist genau diese Diskursverschiebung.
Und was da vielleicht ganz gut reinpasst, ist auch das, dass es über den Sommer hat ja, also wenn wir sagen, es gibt Korruption in der Politik und die richten sich ja eh so, wie sie wollen und deshalb kann ich es mir auch so richten, wie ich will. Da hat im Sommer, nein, ich glaube im Herbst dann schon, der Prozess gegen Sebastian Kurz begonnen. Nicht, dass ich hier sagen will, dass er korrupt ist, sondern es gibt einen Prozess gegen ihn und zwar Mitangeklagte bezüglich Falschaussagen in einem Untersuchungsausschuss. Der läuft noch, der Prozess. Die erste Angeklagte, Bettina Glatz-Kremsner, da hat es einen Ausgleich gegeben, also die muss jetzt eine Geldstrafe zahlen, die einfach das Geld zugeben hat.
Hat gesagt, hat einen Fehler gemacht, war unter Druck. Okay, ja, ist so. Ja. Und wenn der Richter merkt, okay, da ist zumindest Eingeständnis da, ja, dann sparen wir uns viel Geld und Zeit und kriegt sie eine Diversion, wie es im Land wird, einen Ausgleich. Sie muss Strafe zahlen, aber es findet kein richtiger Prozess statt und damit ist es erledigt. Das hätte der Herr Kurz auch haben können und auch der Herr Bonelli hätte es haben können. Aber wenn man den Herrn Kurz ein bisschen kennt, ja, das leicht Narzisstische, das da vielleicht vorherrscht, möglicherweise mutmaßliche Narzissmus. Narzissten können nicht zugeben, dass sie Fehler machen. Das können sie nicht und deswegen hat der Herr Kurz das Einfachste gewesen, wäre zu sagen, ja, war nicht ganz korrekt, tut mir leid, sorry, erledigt. Kann er nicht machen und deswegen, nein, alle anderen haben Fehler gemacht, die Ewigkeit, ja, ist böse und die ganzen Parteien im U-Ausschuss waren böse und wollen ihn nur einreißen und haben die Fragen so gestellt, dass er sich quasi sich selber irgendwie mit Schuld belegt. Ja, ja, das ist der Sinn einer Befragung, ne? Also das ist doch einfach, genau, für das ist es da. Und deswegen wollte auch der Herr Sobotka ursprünglich quasi die Wahrheitspflicht abschaffen im U-Ausschuss, wie lächerlich ist das. Aber wir wissen, dann kann man auch nur Punkte, warum sie das so wollen, die ÖVP. Ja, das ist der Herr Kurz und das wollte er nicht. Und deswegen geht dieser Prozess weiter und bin sehr gespannt, was da rauskommt. Vor allem die Aussage vom Herrn Schmid, ja, haben wir uns ja auch schon mehrfach damit beschäftigt, mit den SMS. Bin ich sehr gespannt. Er legt auch die SMS ganz interessant aus. Ja. Also er hat quasi dem SMS quasi, ja, du bist ein Vorstandssammler und
Aufsichtsratssammler
und so. Da hat der Herr Kurz mit diesem SMS, mit dieser Nachricht, hat er gemeint, er soll sich ein bisschen einkriegen, er soll nicht so viel sammeln. Ja, das kann man nur ganz mit viel Fantasie kann man das reinlesen. Aber ist natürlich Blödsinn. Ja. Aber ich bin gespannt, was da rauskommt. Aber auch das ist ein Prozess, der Politik schadet, ganz klar.
Ja, und hoffentlich hat der Richter den tollen Kurzfilm geschaut. Sebastian Kurz hat ja einen Film über sich machen lassen.
Kurz, der Film.
Ja, und es ist kein Kurzfilm, schon ein langer Film, aber da wird also er dargestellt, wer halt einfach toll ist, dieser Messias von Österreich, der einfach missverstanden wurde von uns allen, von den bösen Linken, von den bösen Medien, von der bösen
Bevölkerung.
Ja, genau.
Die Bevölkerung nicht wäre es leichter.
Ja, auf jeden Fall wäre es leichter. Und da ist eben im Sommer ist dieser Film veröffentlicht worden, auch ein weiterer Film, der nicht von Kurz und seinem Team gemacht worden ist, sondern vom österreichischen Filmemacher, wo sich auch Kurz und sein Team, dem sich geweigert, mit dem zu sprechen.
Genau, weil es kritische Herangehensweise ist. Und er hat das anscheinend mitgekriegt, oder sein Team, dass dieser Film kommt, und hat dann kurzfristig entschlossen, den zweiten Film, diesen Propagandafilm zu machen, über den Herrn Kurz. Hat auch mit Leuten gesprochen, die kritisch sind, aber die haben nur zwei Sätze dann drin lassen und das Kritische rausgeschnitten. Und das lustigste Detail an dem Ganzen ist irgendwie, sind mit bis jetzt so irgendwie 10.000 Karten im Kino verkauft worden für diesen Kurzfilm, also für österreichische Verhältnisse gar nicht so wenig. Es war halt blöderweise, haben von diesen 10.000 Kartenkäufen, glaube ich, irgendwie 100 haben die Karte abgeholt. Also das waren Käufe, die das für das Ego des Herrn Kurz ist, dass es ausschaut, ah, du bist, die Leute gehen ins Kino für die und schauen sich das Propagandavideo an. Ja, ist halt auch gelogen. Ja, das ist auch, die Geldgeber dieses Films sind nicht ganz klar, ja, woher kommt dieses Geld? Das weiß man nicht. Nein, man braucht sich nur die Verbindung von Herrn Kurz anschauen. Ja, da ist mit Herrn Thiel unterwegs, da ist mit Herrn Benko unterwegs und so weiter. Und da gibt es jede Menge Geldgeber, die den Kurz gerne wieder hätten. Und deswegen ist dieser Film zustande gekommen. Also reiner Propagandafilm.
Genau, der Herr Benko ist auch ein guter Freund von Sebastian Kurz. Und
ja, er hat nie gesehen, nie gehört. Zu Will Schmidt, der kennt ihn quasi gar nicht. Ja.
Und dem läuft es ja auch gerade nicht so. Der hat auch gerade kleine Probleme mit seinem Immobilienimperium. Das eben vor kurzem, muss ich sagen, Benko, eben Tiroler, der auf der ganzen Welt sehr bekannte Immobilien gekauft hat, zum Beispiel auch das Chrysler Building, und der immer eng verzahnt war mit der österreichischen Politik, bei dem er Ex-Politiker unterschiedlichster Couleur in Aufsichtsräten sitzen, zum Beispiel Herr Gusenbauer, Frau Riss und so weiter. Vielleicht kennen manche sie nur unter Riss Basser, jetzt ist sie Riss Hahn. Und dieses Immobilienimperium, das er aufgebaut hat, das wankt eben gerade sehr stark. Manche Teile dieses Imperiums sind schon in der Insolvenz. Bei vielen weiteren nimmt man es an, dass es passieren wird. Und was hier einfach auffällig ist, es war in Österreich auch heuer, er hat vor einigen Jahren die Krieg alleine Möbelkette übernommen, die er dann abgestoßen hat und die dann sofort auch Konkurs angemeldet hat und Insolvenz.
Genau, davor hat er noch die Filetstücke herausgetrennt mit den Immobilien und hat dann nur dieses Geschäft, das immer defizitär war. Und weil jemals in Kika Leiner war, der weiß, warum das so ist. Ich meine, da war nie irgendjemand, vor allem in Leiner, war immer leer. Die Leute, die Verkäufer haben sich versteckt. Man hat niemanden gefunden, wie die überhaupt so lange überleben haben können, wundert mich. Sie haben auch nichts geändert. Und in Deutschland ist das Gleiche mit Karstadt und Kaufhof. Das sind, haben Riesenimmobilien, die wollte er haben, den Rest, den lässt er sich vom Staat zahlen. Er hat noch Förderungen gekriegt, er hat Corona-Hilfen gekriegt, er hat einfach viele Hilfen gekriegt, damit diese Arbeitsplätze, die sowieso verloren gehen, in den Zeiten des Fachkräftemangels gar nicht so tragisch ist. Ja, da hat er viele, viele hundert Millionen gekriegt. Und ja, so funktioniert das. Und ich meine, das ist jetzt ein extremer Vergleich, aber wie macht das eine 'Ndrangheta und so, eine der Mafia-Organisationen, wie machen die das heutzutage? Nee, die gehen zu Politikern. Die schaffen Kontakt, die schaffen Nähe, um sich dann Sachen richtig gestalten zu lassen von der Politik. Und dasselbe hat der Herr Benko gemacht. Das ist einfach so. Ich sage jetzt nicht, dass er Mafia ist, überhaupt nicht. Ne? Aber der hat das perfekt gespielt und solange die Zinsen unten waren, hat das funktioniert. Und also meine Theorie hinter dem Ganzen ist, es ist diese Zinserhöhungen, die jetzt kommen sind, die sind einfach eine Spur zu früh kommen. Sein Ansatz war mit Sicherheit too big to fail zu werden, wie die Banken bei der Bankenkrise. Also er hat schon viel zu viel und wenn das alles bricht, dann ist die Gesellschaft in Gefahr und damit muss der Staat einspringen. Das war seine Hoffnung. Es ist ein bisschen zu früh gekommen und das wird jetzt so nicht passieren. Er wird sich schon irgendwie rauskommen und irgendwie absetzen. Ja, aber das ist genau diese Benko-Geschichte. Ja, also da kommt auch noch einiges. Auch vielleicht beim Kurz, da kommt vielleicht noch einiges auf, weil er hat noch mehrere Gerichtsverfahren am Hals. Das ist nicht nur diese Aussage, sondern da kommen noch mehrere Prozesse, unter anderem Geschichten auch, wo der Herr Benko mitspielt. Sind wir gespannt. Ja, freut mich immer, wenn solche Dinge dann einbrechen irgendwann. Ihr könnt es nachhören, wir haben das in mehreren Podcasts genauso schon angesprochen, vor vielen Jahren, was da passiert und was passieren könnte und wird und überhaupt. Es tritt halt dann früher oder später alles ein und das freut mich dann immer. Schaut so wild aus, aber es kommt auf. Und das ist eine Änderung von vor 10 Jahren, das hat es da noch nicht gegeben. Ja. Ein Verdienst vielleicht von der Frau Sadic und den Grünen diesbezüglich. Ja. Auch die sind nicht perfekt. Ja. Da hat es auch einen Prozess gegeben vom
Christoph Kocher.
Kocher, genau. ja, auch nicht ganz sauber und irgendwie da, glaube ich, mehr Dummheit als Korruption. Aber wer weiß, ja, aber vielleicht ist die Justiz da, kein aufgeklärt, Beschuldigte kein bestraft und dann hat sich's. Aber bisher war das nicht so. Aber jetzt passieren zumindest ein paar Dinge und wir haben weitere Podcast-Folgen in Aussicht.
Die man immer, vielleicht auch bei der Justiz, die Unabhängigkeit der Justiz ist eine ganz, ganz wichtige Säule in einer Demokratie. Es ist also so, dass, ja, wir haben das auch schon einige Male besprochen, es gibt ja die Legislative, es gibt die, also das sind die, die die Gesetze machen, das ist der Nationalrat, dann gibt es die Exekutive, das sind die Ausführenden, das ist nicht nur die Polizei, sondern das ist die Regierung als solche. Und dann haben wir nur die Justiz, das ist die dritte Säule. Manchmal werden die Medien nur als vierte Säule genannt. Und das ist wichtig, dass diese drei Einheiten unabhängig sind voneinander.
Check and balance.
Ganz genau. Und da ist auch in den letzten Jahren immer wieder angesprochen worden, dass auf die Justiz sehr viel Einfluss ausgeübt worden ist. Sei es einerseits durch überbordende Bürokratie, die eben die Zeit dann eigentlich von der Aufklärung weggenommen hat, bis eben wirklich Einflussnahme. Und durch Minister auch, und da eine wichtige Figur ist der Herr Bilnacek, der Kabinettsleiter gewesen ist im Justizministerium seit 2001. Der, von dem jetzt Aufnahmen, also der ist vor kurzem gestorben, und von dem sind jetzt Aufnahmen aufgetaucht, die genau jetzt aufgetaucht sind, weil der Herr Kurz in seinem Prozess angesprochen hat, dass also quasi die Medien ihn in den Tod getrieben hätten, und er hat ja nur mit ihm telefoniert und sie sind BFF. Und jetzt ist eine Aufnahme aufgetaucht von Herrn Bilnacek, die im privaten Kreis ist die gemacht worden von dem Unternehmer, wo er also sagt, wie oft er von der ÖVP angesprochen worden ist, dass bei bestimmten Verfahren, dass er da eingreift.
Ja, da schlagt es.
Ganz genau, das war beim Eurofighter.
Da hat sogar der Bilnacek das selber gesagt. Also so ganz heilig ist der Herr Bilnacek, das glaube ich ihm auch nicht, weil er hat gesagt, er hat nie was getan und da wäre man nicht so ganz sicher, werden wir vielleicht auch noch irgendwie finden, beziehungsweise naja, tot ist tot. Aber der Schlagen, ja, die ÖVP hat das sehr, sehr oft gefordert und in persona der Herr Sobotka speziell. Auch der Herr Kurz, aber mit Sicherheit der Herr Sobotka mehrfach.
Genau, den er also explizit auch anspricht, der ihm das genau gesagt hat und der ihm dann auch gesagt hat, weil er dann auch irgendwann gefragt hat, was macht denn ihr für mich, ich sollte immer für euch was machen. Und dann hat er ihm lapidar gesagt, ja, du bist ja nicht bei der ÖVP.
Genau, du bist nichts wert.
Genau.
Deswegen tun wir nichts.
Warum soll man da helfen?
Ja, genau.
Und was da jetzt im Zuge von dieser Veröffentlichung auch ganz stark passiert ist, vor allem von der ÖVP, die wieder ihren Generalsekretär vorgeschoben hat, der sehr schnell darin war, da hier zu antworten, war das, dass also die Medien da jetzt einfach pietätlos sind. Und das ist ja ganz schrecklich. Und sowieso sind immer die Medien schuld an allem. Und das ist halt auch etwas, was bei uns passiert, Leute, ist so diese Aushöhlung der Medien und sie dann also einen Schuldigen hinzustellen, wenn sie einfach auf Missstände, wenn sie die aufzeigen, wenn Dinge recherchiert werden von Medien, so wie sie ja auch von jetzt der WKSDR zum Beispiel, werden Dinge recherchiert und dann aufgezeigt. Und genauso ist bei den Medien, die unabhängig sein sollten, die bei uns aber sehr stark durch die Politik beeinflusst werden, durch Inseratenvergabe, auch dadurch, wem gibt man ein Interview, wem nicht. Das sind eben so Dinge, auf die man aufpassen muss und was da hineinpasst, ist so dieses Zitierverbot. Das ist unsere Verfassungsministerin, die Marilyn Manson, Frau Edtstadler, die also sagt, es sollte aus so Akten von der WKStA und so nicht mehr zitiert werden dürfen. Und was man da dazu wissen muss, ist das, dass wenn jetzt, es gibt einen Beschuldigten bei so einem Verfahren und der hat ja natürlich Akteneinsicht. Muss er ja haben, weil sonst weiß er ja nicht, was ihm vorgeworfen wird. Und dann kann er keine Verteidigungsstrategie auch nicht ausarbeiten. Und der sieht die Akten und wenn ihm danach ist, darf er sie veröffentlichen. Dann darf daraus zitiert werden, auch von Medien. Auch wir haben schon aus Akten zitiert.
Die ganzen SMS, die ganzen Nachrichten, das würde man alles dann nicht mehr tun dürfen. Und genau, das ist es. Das ist das Beschränken der Transparenz, das da als Methode quasi von der ÖVP jetzt da rausgeholt wird. Ja, wir dürfen nicht alles aufkommen lassen, dann ist es besser. Das versucht die Frau Edtstadler mit diesem Zitierverbot und verweist immer auf Deutschland, weil die haben das ja und funktioniert ja super, wenn man sich da ein bisschen einliest und so weiter, dann ist das nicht super. Ja, da wird sich massiv aufgeregt, da sind auch einige Klagen unterwegs und am Ende des Tages wird es auch nicht so gehandhabt, wie es die Frau Edtstadler sagt, sondern es wird dann trotzdem gemacht, kann gemacht werden mit Begründung, öffentliches Interesse, bla bla. Das verschweigt sie dann immer so, nein, in Wahrheit will sie kritischen Journalismus und auch Cabaret zum Beispiel. Ne? Der Herr Schäuber steht diesbezüglich auch immer wieder vor Gericht. Es ist Satire, ja, auch wir könnten, wenn wir relevant genug werden, wären wir schon lange vor Gericht vermutlich. obwohl man nur die Dinge sagen, wie sie sind. Aber das wollen wir nicht. Das ist auch, das System schützt sich selber und vor allem die ÖVP schützt sich selber um jeden Preis.
Wenn du jetzt schon Kabarett sagst, kommen wir doch zu einigen Vermischtes heißt es ja dann immer, allerlei aus der FPÖ. Die FPÖ, wissen wir ja, die mögen keine Ausländer. Und die schlimmsten Ausländer von allen sind ja die Muslime. Umso erstaunlicher, dass einige FPÖ-Politiker oder Ex-FPÖ-Politiker, das war der FPÖ dann ganz wichtig.
Ja,
oder
so Ex waren es dann doch.
Nein, waren es nicht. Das sind ganz kleine Lichter.
Ja, total. Und kennt kein Mensch.
Kennt Herr niemand. Mölzer kennt keinen Mensch. Niemand kennt den. Der ist übrigens auch, weil wir bei den Medien waren, der ist Kolumnist in der Kronenzeitung zum Beispiel. Mhm. Also die haben einfach alle Meinungen vertreten, die oder so. Auf jeden Fall, diese FPÖler und ein Juwelier aus Wien, die sind nach Afghanistan gereist. Mhm. Wahrscheinlich, um sich bei den Taliban Infos zum Gendern zu holen.
Ja, oder wie man Bartwachstum steuern kann.
Ja,
oder,
ne? Ja, ganz genau.
Wachsen,
ja, sowas vielleicht wollten sie. Oder eben, wie man das so macht mit Mädchenschulen und so Sachen. Also, weil da sind ja die Taliban ganz vorne, Bildung für Mädchen zum Beispiel. Auch in der Armutsbekämpfung, also 70% der Bevölkerung in Afghanistan leben unter der Schwelle, die so vorgegeben worden ist von der UNO, dass man überhaupt überleben kann.
Ein Euro pro Tag oder so.
Genau, sowas ist das, ja. Das haben die nicht mehr, aber na, super Typen. Und vielleicht waren es einfach nur so Tiroler Schützen, weil Andreas Hofer schaut den Taliban erstaunlich ähnlich. Mhm. Vielleicht deshalb waren die dort. Auf jeden Fall waren sie dort. Und das ist dann sogar der FPÖ ein bisschen seltsam vorkommen, warum die dort gewesen sind. Was man vielleicht dazu wissen muss, ein bekannter Rechtsradikaler, sogar Neonazi könnte man sagen, ich höre manche dieser rechtsradikalen Podcasts, einfach nur, um aus meiner Bubble mal rauszukommen, um da informiert zu sein. Das ist manchmal nicht leicht.
Respekt, dass du das machst. Also, das ist echt schwierig, weil das belastet durchaus, was da gesagt wird. Ich meine, es ist ein bisschen lustig manchmal, aber es ist wirklich krass. Aber vielen Dank, dass du das machst. Ne?
Ja, man muss manchmal aus der Komfortzone raus.
Ja, das stimmt.
Und da war bei einem dieser Podcasts, war eben dieser bekannte Neonazi zu Besuch und der erzählt hat, wie toll das doch in Afghanistan ist, warum der da gesagt, weil man darf ja aus Österreich nicht abschieben nach Afghanistan oder durfte man nicht, weil das ist ein ganz sicheres Herkunftsland, hat er gesagt, die sind total gastfreundlich, das ist super toll und er reist da immer wieder hin, tatsächlich verkauft er sogar Reisen auch nach Afghanistan und jetzt war er wieder dort und ups, jetzt ist er von den Taliban festgenommen worden und ich bin jetzt kein Taliban-Experte, aber ich denke, Haft bei den Taliban ist jetzt nicht das super Feinste.
Vor allem wir über 80 Jahren.
Genau. Und eventuell kann es also sein, dass diese FPÖ oder Nicht-FPÖ-Delegation deshalb auch nach Afghanistan gereist ist, möglicherweise, um ihn zu befreien, sozusagen.
Hat allerdings nichts genutzt. Der ist nach wie vor in Haft. Also sie scheinen dann nicht so durchgedrungen zu sein. Ich meine, die Taliban sind für fachliche Diskussionen da und wenn sie logisch was verstehen, dann machen sie das. Aber mit der FPÖ ist es schwierig. Vor allem auch diese Typen, die da rübergefahren sind, das ist wirklich krass. Also vor allem dieser Juwelier, der ÖVP nahe, FPÖ nahe ist, und glaube ich auch mal Mitglied war, aber irgendwo nur unten, also eigentlich total unwichtig, so wie der Herr Mölzer. Und der ist wirklich schräg. Sein Bart ist schon mal ganz, ganz lustig, so ein Zwirbelbart. Ja. Und wenn man das so anschaut, wo der lebt, wie der lebt, ich meine, der lebt in, quasi im 19. Jahrhundert. Der steht da drauf, alles Moderne ist schlimm. Daher vielleicht die Nähe zu den Taliban. Weil das ja, die sind da, die sind ja auch, die zerstören ja alles, was kulturell bedingt und Wissen angeht. Und ja, diese Leute fahren darüber und machen Kaffee und Tee, trinken mit diesen Taliban-Führern, um quasi diesen Menschen freizubringen. Ja, hat nicht funktioniert, aber wir haben trotzdem darüber gelacht.
Ja. Und worüber wir auch ein bisschen amüsiert waren, war die FPÖ Graz. Mhm. Bei der FPÖ Graz, da hat es ja einen Korruptionsskandal gegeben und die waren im Gemeinderat. Und jetzt hat sich aber andere, die neue FPÖ gegründet, die saubere FPÖ.
Ja, sie heißen sogar die korruptionsfreie, freiheitliche Partei oder so. Mhm. Ja, also sie wollen sich abgrenzen, die anderen sind korrupt und die anderen sind nicht korrupt. Und da hat es jetzt auch gerade ein Urteil gegeben, vom Gericht, das ist stimmt. Also sie dürfen das auch so sagen, dass sie korrupt sein, nicht korrupt sein und die anderen schon. Das ist gerichtlich bestätigt, dass sie das sagen dürfen, dass sie sich so nennen dürfen. Und damit gibt es jetzt auch den FPÖ-Club so nicht mehr. Das sind zu wenig, die noch überblieben sind. Die anderen sind auch getreten in den neuen Club quasi reingegangen. Und da werden wir auch noch mehr hören in den Ganzen, weil da auch der Herr Kickl drinsteckt. Hat man noch nichts gehört. Ja? Bei dem hört man sowieso noch nichts. Vielleicht kommt das noch auf. Und man ist auch, hat auch eine Werbeagentur, die Gelder zugeschoben kriegt, hat so ähnlich wie die ÖVP das auch gemacht hat mit Media. Haben auch so eine Agentur gehabt, wo sie quasi ihre Gelder reingeschoben und keiner genau gewusst, wofür und eigentlich Parteispenden. Und da steckt auch der Herr Kickl drin. Und auch in dieser Graz-Geschichte steckt er drin, wo auch ein Herr Kunasek drinsteckt, der früher Verteidigungsminister war. Und da sind einige Leute, die kennt man schon und die sind auch in diesem korrupten Teil nach wie vor drinnen. Ja. Also da werden wir auch noch was hören, da kommt noch was, aber es ist zumindest gerichtlich schon bestätigt, dass sie sich die nicht Korrupten nennen dürfen und die anderen sind dann die Korrupten. Das finde ich ganz eine interessante Entscheidung vom Gericht. Mhm.
Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu einigen Dingen. Wir haben jetzt über vieles gesprochen, das nicht passiert in einem Land, das intransparent ist in diesem Land. Kommen wir jetzt einmal zur Realpolitik am Ende dieses Podcasts. Was ist passiert? Es gibt nämlich auch gute Dinge, die passieren.
Darf man nicht vergessen.
Die Regierung, auch wenn man so ein bisschen drauf schaut, von außen immer das Gefühl hat, da ist totaler Stillstand und die zoffen sich nur die ganze Zeit. Werden noch sehr gute Dinge umgesetzt. Mhm. Und was da zum Beispiel ein Punkt ist, das ist, endlich gibt es das Informationsfreiheitsgesetz, das jetzt seit Jahren diskutiert wurde, das jetzt in einer abgeschwächten Form kommt, ausverhandelt wurde das zwischen der Marilyn Manson, also der Frau Edtstadler, und der Alma Sadic, der Justizministerin. Worum geht es da? Einfaches Beispiel, eine Gemeinde, eine Stadt, lasst eine Studie erstellen. Lasst erstellen, wie viele Vögel leben in unserer Stadt.
Mhm. Welches Tier ist unser Kanzler?
Richtig. Solche Dinge. Und dann ist die Studie gemacht, die hat Geld gekostet und die Ergebnisse verschwinden in einer geheimen Schublade. Und die Öffentlichkeit hat nicht die Möglichkeit, wird vielleicht über eine Schlagzeile darüber informiert, hat aber nicht die Möglichkeit nachzuschauen, wie viele Vögel wurden gezählt, wie wurden sie gezählt, wer hat es gezählt, wie wurde sichergestellt, dass jeder Vogel einmal gezählt wird, was ich mir immer sehr schwer vorstelle. Okay, und da hat es nicht die Pflicht gegeben, das zu veröffentlichen.
Genau, dann können da auch Dinge passieren. Punkt 1, wenn das Ergebnis der Studie nicht passt, dann veröffentlichen wir es nicht. Es kann aber auch, wie es bei der ÖVP auch passiert ist, es werden solche Sachen gemacht, die werden gezahlt, aber es sind dann irgendwie zwei Seiten oder irgendwas, im Prinzip nichts. Wo ist meine Leistung? Das ist genau dieses Thema, dass dann Geld verschoben wird, ohne dass irgendwie was eine Gegenleistung kommt. Und genau das ist dann wiederum, das ist Korruption in Wahrheit. Ne? Das ist genau dieses Verschieben von Geldern für andere Zwecke und die Scheingeschichte ist dann entweder, haben sie beraten oder über eine Studie gemacht. Dem aber nicht veröffentlichen, weil geheim und so. Das fällt jetzt dann weg, zwar nur zu einem Teil, ja, für manche Gemeinden, da haben es natürlich, die ÖVP hat sich da quergestellt, aber die ÖVP hat sich nicht quergestellt, sondern die Länder und die Gemeinden haben vor allem dann nachgesagt, naja, keiner dieser Beteiligten hat Interesse gehabt, Transparenz reinzubringen. Haben sie geschafft, mit der Einschränkung, dass quasi Gemeinden ab 5.000 Einwohnern müssen alles sofort veröffentlichen, was sehr gut ist, und die Gemeinden, die weniger Einwohner haben als 5.000, die müssen auf Anfrage, damit sie nicht überlastet werden, weil der gesamte Apparat, also das wird sie überlasten, das ist ja viel Transparenz, das macht uns fertig, wird zwar genau zum Gegenteil führen, das haben sie wahrscheinlich nicht ganz gecheckt, die ÖVPler, dass genau das, wenn ich sofort in einem sauberen Prozess sofort veröffentlichen muss, egal was ich mache, ich muss veröffentlichen, dann ist es weniger Aufwand, als wenn jede einzelne Anfrage dann beantworten muss. Und genau das wird passieren, es werden dann auch Aktivisten und so weiter kommen, mit Sicherheit, die einfach gezielt Anfragen an kleinere Gemeinden stellen, bis sie überfordert sind. Und dann werden sie vielleicht das Gesetz, entweder sie schaffen es wieder ab, je nachdem, welche Regierung wir da haben, oder sie kommen dann drauf, na, okay, machen wir gleich alles transparent, weil dann haben wir das. Dann ist der Aufwand kleiner, kostet es auch weniger und so fort. Und in Deutschland gibt es das schon lange und da sind viele Sachen aufkommen. Da kommen einfach Impulse dann aus der Bevölkerung, weil man einfach mehr weiß darüber, was passiert denn da. Und auch manche Sachen, die man von außen vielleicht als falsch sieht, kommen dann einfach richtig erscheinen, weil man einfach dann alles weiß darüber. Also das haben sie geschafft. Das hat die Frau Sadic ausgehandelt mit der Frau Edtstadler und den Ländern und Gemeinden und alles Mögliche. Da ist jetzt die Frage, wie ist denn das gegangen? Warum? Die ÖVP hat sich so lange quergelegt. Wie ist das zustande gekommen, dass auf einmal jetzt ein Gesetz gekommen ist?
Ja, das war ganz interessant, dass das plötzlich gegangen ist. Da war in den Wochen davor ist ein Video aufgekommen. Also die ÖVP hat immer Probleme und die FPÖ haben immer Probleme mit so Bild- und Tonaufnahmen.
Ja, und Mails.
Ja.
Und Mails verschicken immer eine Folge.
Ja, richtig, genau. Das hat übrigens auch die SPÖ, oder halt eigentlich nicht die SPÖ gemacht, sondern die SORA, mhm, ein Meinungsumfrageinstitut. Das hat auch Falschmails verschickt, nämlich an 800 Personen, ein Strategiepapier zur SPÖ. Mhm. Das haben sie falsch verschickt. Und dann wurde auch ein E-Mail falsch verschickt, dass die ÖVP einen U-Ausschuss plant gegen die Korruption von den Grünen und von der FPÖ. Und das ist aufgekommen und plötzlich hat es dann funktioniert mit dem Informationsfreiheitsgesetz.
Genau. Die ÖVP hat gesagt, nein, haben wir nicht geplant, müssen es halt vorbereiten. Lustig, sie machen jetzt genau diesen U-Ausschuss, den sie damals nicht geplant hätten, sozusagen. Halt jetzt nicht Grüne stehen mehr drinnen, aber an sich ist das dasselbe. Und genau da sind sie in die Defensive. Was noch dazukommen ist, ist auch das Video vom Herrn Nehammer. Das ja auch traurig und lustig gleichzeitig ist, wo einfach eine Rede im kleineren Kreis gehalten hat, wie faul dann Frauen also oft sind und sollen sich nicht aufregen, dass es nichts zum Essen gibt in Österreich, weil, super, weil man kann sich ja einen Burger um 3,50 Euro kaufen und so. Und ich meine, lächerlich, wie man es auch auseinander nimmt, das ist wirklich eine wilde Anschauung, aber so sehen halt ÖVPler durchaus. Der ist vor allem zugespitzt für diese Gruppe, muss man auch zugestehen. Ist so gewesen, aber das ist aufgekommen. Ja? Und das hat Druck auf die ÖVP ausgeübt. Diese ganzen Probleme, die sie einfach, weil sie echt inkompetent sein in vielen Punkten, das ist aufkommen, hat Druck erzeugt. Und diesen Druck haben dann die Grünen in dem Fall jetzt genützt. Und so funktioniert Politik generell. Ja? Da ist Druck aus der Öffentlichkeit und dann hat man Möglichkeit, was umzusetzen. Weil dann die ÖVP sagen kann, ja, wir tun ja was. Wir müssen was tun. Also einfach andere Schlagzeilen zu produzieren und aber sagen, nein, wir sind nicht, das ist nicht so. Ja? Und das haben die Grünen jetzt ausgenutzt für dieses Informationsfreiheitsgesetz. Das haben sie Monate, jahrelang haben sie das diskutiert. Jetzt ist es durchgekommen, weil die ÖVP in der Defensive war. Und so funktioniert Politik. Ja? Und das hat die Frau Sadic schon das beinhart ausgenutzt. Und jetzt haben wir zumindest ein Gesetz, das ist nicht super. Ja? Es ist halt eine Koalition, das haben wir, ein Kompromiss, den sie gefunden haben. Und der wird dann sicher irgendwann ausgeweitet, weil sie drauf kommen, das funktioniert zwar nicht. Aber genau so haben wir es jetzt zumindest gekriegt. Ja, wir haben es eigentlich seit Jahren, predigen wir das Transparenz, Transparenz, Transparenz. Und jetzt haben wir mal einen ersten Schritt dahin gemacht. Das ist durchaus ein Erfolg für die gesamte Bevölkerung, für die Demokratie in Österreich. Ja.
Was im Zuge dessen auch passiert ist, also nach diesem geleakten Video, wo der Kanzler wirklich ein sehr schreckliches Menschenbild zeigt, in meinen Augen, also mit das sehr verstört, was er da gesagt hat, war das, dass seit einigen Jahren wichtige Besetzungen im Land einfach nicht gemacht werden. Also Verwaltungsgerichtshof zum Beispiel, die Spitze nicht besetzt.
Wettbewerbsbehörde.
Genau, das war alles nicht besetzt. Und das ist da dann auch passiert. Also gerade die Wettbewerbsbehörde, die haben jetzt eine sehr junge, sehr engagierte Leiterin wieder als Verwaltungsgerichtshof, auch der ist nachbesetzt worden und auch sonst eben Stellen, die einfach wichtig sind, weil sie genau wieder für diese Checks and Balances stehen. Weil da eben hier einfach auf die Regierung oder auf die Politik allgemein geschaut werden muss. Und da ist es auch wichtig, dass solche Behörden eine starke Leistung haben, die ja dafür eine Leitung haben, die dafür stehen, dass diese Unabhängigkeit dieser Institutionen gewährleistet ist. Und das ist da alles passiert.
Genau. Und gerade bei Wettbewerbsbehörde, da sieht man auch wiederum das System ÖVP. Wie funktioniert das? Schauen die auf das Beste für den Staat? Naja, in dem Fall haben sie den Herrn Sachse vorgeschlagen, der quasi die Wettbewerbsbehörde übernehmen hätte sollen. Der ist ein Richter, der bekannt ist, verschrien ist für seine Urteile. Es sind seine Urteile aufgehoben worden, weil sie sachlich einfach falsch waren. Das passiert sehr selten, solche Dinge. Und es sind sogar dann Regressforderungen gekommen und die hat der Staat gezahlt für seine Urteile. Ja, und diesen Menschen, der ÖVP-Urteile, der war im Verwaltungsgerichtshof und hat die Migrationsurteile gesprochen. Und der hätte als Belohnung quasi die Wettbewerbsbehörde übernehmen sollen. War auch kurz vorher schon, also das hätte fast so stattgefunden, wenn nicht diese ganzen Fauxpas von der ÖVP passiert sind. Und auch das haben, wie gesagt, die Grünen dann ausgespielt, haben es genommen und gesagt, nein, wir wollen jemanden Fachlichen und haben auch alle anderen Beteiligten haben gesagt, ja, der Vorschlag von den Grünen ist richtig. Der ist jetzt auch da durchgegangen. Auch lang blockiert, der Verwaltungsgerichtshof über 2 Jahre, ist schon ohne Führung. Ich meine, das geht nicht. Und die ÖVP sagt, das geht ja trotzdem. Dann frage ich mich, für was haben wir denn den Posten? Ist halt nicht so, sondern braucht man eine Führung in solchen Dingen. Und da ist es dann plötzlich gegangen, weil die ÖVP in der Defensive war. Genau so funktioniert Politik.
Was auch dann funktioniert hat, und da war es jetzt weniger gegen die Grüne gegen ÖVP oder wer immer, Grüne mit ÖVP, die Gesundheitsreform, mhm, die sehr lange schon notwendig ist, wo es also darum geht, dass es mehr Primärversorgungszentren gibt, dass es mehr Kassenstellen gibt, auch gerade von praktischen Ärzten und so weiter. Und da ist eben der Gesundheitsminister Johannes Rauch, der hat das jetzt umgesetzt. Und er ist jetzt, glaube ich, ungefähr das größte Feindbild der Ärztekammer in Österreich. Die haben sicherlich auch schon so kleine Voodoo-Puppen mit seinem Bild oben. Mit
Spritzenbein
quasi. Genau, weil sie eben Angst haben, dass er ihnen Macht wegnimmt. Man muss dazu wissen, die Ärztekammer ist gerade nicht so stabil. Die streiten so sehr untereinander, dass es zu tätlichen Auseinandersetzungen, mhm, bei Sitzungen kommt. Und vielleicht hat er diese Schwäche jetzt auch ein bisschen ausgenutzt. Auf jeden Fall kommt jetzt diese Gesundheitsreform, was auch noch ganz ein wichtiger Punkt ist, glaube ich.
Genau, da sind viele Sachen jetzt auch drinnen, die lange nicht möglich waren. Und da muss man auch sagen, die ÖVP hat mit dem Herrn Brunner als Finanzminister, ich glaube, die können ganz, mhm, gut miteinander. Und der Herr Brunner, ich bin jetzt kein ÖVP-Freund, aber an sich, ja, die kann man vielleicht arbeiten. Ja. Und der hat da wirklich jetzt Dinge durchgebracht, die Jahrzehnte nicht gemacht worden sind, schon lange hätte gemacht werden sollen, um das zu stärken. Genauso auch jetzt die Lohnerhöhung für Beamte, was auch wiederum im Gesundheitssystem, aber auch Polizisten, Lehrer und so weiter, ja, ohne große Diskussionen haben sie die Inflation gekriegt, 9,1 bis 9,6%. Weil einfach eine Wertschätzung in Deutschland, so findest du die Leute nicht. Ja. Also da passiert durchaus auch Konstruktives in der Regierung. Man sieht das sehr selten, weil es nach außen hin ganz anders transportiert wird, aber nein, da passieren durchaus gute Dinge. Und da sage ich jetzt nicht nur die Grünen machen da was Gutes, sondern ich sage, der Herr Brunner wurde beteiligt, auch den Ausgleich mit den Ländern, ja, wo sie quasi die Steuern verteilen an die Länder und Gemeinden, haben sie sich diesmal zumindest reingeschrieben, naja, sie kriegen mehr, aber nur, wenn sie diese Reformen auch machen. Zwar ohne Ziele und Konsequenzen, wenn sie es nicht machen, aber das ist durchaus eine Änderung, die längerfristig was verändert. Ja. Und auch wenn sie es jetzt nicht umsetzen, weil sie ja keine Probleme kriegen, wenn sie es nicht umsetzen, die Länder, dann kriegen sie das Geld nicht. Und auch bei der nächsten Wahl werden sie es dann spüren, aus meiner Sicht, weil dann sagen sie, ja, das andere Land hat das schon umgesetzt, die verdienen mehr oder die haben mehr Pflegekräfte, weil sie das gemacht haben und du nicht. Also das ist dann eine politische Geschichte wie die nächsten Wahlen und so weiter und deswegen werden sie es ja dann doch auch machen. Also ja, der Gesundheitsminister, seit er nicht mehr mit Corona beschäftigt ist, und auch das hat er meines Erachtens dahingehend sehr gut gemacht, er hat das sehr schnell abgedreht, er hat auch gesehen, okay, diese Testgeschichten, was der Herr Kurz raufgeblasen hat und was vielleicht eine Zeit lang sinnvoll waren, das war im Prinzip nur Populismus auch. Hat man nicht gebraucht in dem Ausmaß, er hat das schnell, sehr schnell abgedreht. Er hat die Diskussion probiert zu beruhigen und ist auch, mittlerweile interessiert es kaum jemanden mehr noch, ja, das hat man verdrängt und ja, was soll man diskutieren darüber? Für die nächste dann, ja, wenn wir dann das nächste Mal noch nicht haben. Aber an sich hat er dieses Thema abgeschlossen und seitdem kommen sie jetzt ins Arbeiten langsam. Und das merkt man, vor allem im Gesundheitsministerium, dass da durchaus was weitergeht.
Mhm. Was jetzt dann noch ansteht, also wir wissen ja alle, nächstes Jahr ist EU-Wahl, also für das Europäische Parlament, für das EU-Parlament und spätestens im Herbst 2024 wird dann auch der Nationalrat gewählt.
Vermutlich ein bisschen früher noch, aber da haben wir uns schon nämlich oft erreicht. Also, aber es wird wahrscheinlich in der Nähe von der EU-Wahl, nach der EU-Wahl, vielleicht sogar mit der EU-Wahl, weil natürlich mit einer Niederlage von der EU-Wahl in die Nationalratswahl gehen wollen sie auch nicht, vor allem die ÖVP. Von dem her wird es zeitnah, also im ersten Halbjahr vermutlich stattfinden oder so. Das steht auf jeden Fall an.
Und bis dahin sind nur 2 U-Ausschüsse geplant. Mhm. Yay! Der eine, der geht von der ÖVP aus. Wir wissen ja, U-Ausschuss ist ein Minderheitenrecht und da soll es um den roten und blauen Sumpf gehen, mhm, also um die Korruption bei SPÖ und FPÖ. So hat die ÖVP das angekündigt. Sie wollen Kickl und Gusenbauer laden, das ist schon bekannt geworden. Mhm. Mal schauen, was sie da herausfinden. Ist natürlich eine gute Ablenkungstaktik, mhm, muss man sagen. Und die FPÖ und die SPÖ, die sonst ja nicht gerade die besten Freunde sind, aber wenn es gegen die ÖVP geht, dann können sie sich doch wieder zusammenraufen. Die wollen einen Ausschuss machen, wo es um die KOFA geht, was also um die Ausschüttung der Corona-Hilfen geht. Und da dann im Zuge dessen auch um die Krieg-Alleiner-Abwicklung, weil der Krieg-Alleiner ist ja in Konkurs gegangen und die haben während der Corona-Pandemie ganz viele Zuschüsse bekommen. Und die werden jetzt nicht zurückgezahlt, mhm, weil die eben in Konkurs gegangen sind und der Staat ist einer der größten Gläubiger von Krieg-Alleiner.
Genau, und die hätten ja auch nur eigentlich bekommen dürfen, wenn sie auf sicheren Beinen stehen. Also das hätte geprüft werden müssen, ist nicht passiert. Und ja, auch das wäre sicher eine interessante Geschichte. Ich meine, das Problem an der Geschichte ist, ja, also U-Ausschüsse, ihr kennt es uns, wir haben ja viele gemacht, wir haben auch über die KOFA schon geredet. und genau, die sind wahnsinnig von Anfang an gesagt. Sie sagen intransparent, das ist ausgelagert vom Staat, hat auch der Verfassungsgerichtshof gekippt, das müsste jetzt abwickeln, weil das einfach nicht legal war. Die haben 25 Milliarden da reingeschoben, kein Mensch weiß, was da passiert ist. Na, jetzt kommt es langsam rauf, weil noch, erst nach 3 Jahren dürfen wir sie prüfen. Auch das haben wir damals schon gesagt. Und das kommt jetzt langsam auf und da ist ein Herr Benko drin, da ist auch ein Herr Wolf drin und. Da sind diverse Großunternehmer drinnen, die sich da gerichtet haben, auch ein Herr Bierer, KTM und so. Also da kommt noch einiges daher. Und an sich finde ich diesen Urausschuss, ja, ist fällig, wobei es ist nur, wahrscheinlich nicht einmal ein halbes Jahr, der gehen wird, weil es geht nur bis zur Neuwahl sozusagen. Aber an sich finde ich den gut, aber dann war die Gegenreaktion der ÖVP, ja, haben sie es gehört, dann haben sie diesen Urausschuss, den sie im Sommer nicht geplant haben, laut ihren Aussagen, so, ja, schauen wir mal, das ist jetzt der, was sie bringen, führt am Ende des Tages einfach dazu, dass die Leute das wieder ekelhaft finden, sich wegdrehen, das nicht hören wollen, ich will mich damit immer belasten, sind eh alle korrupt und die Politik und Demokratie ist scheiße. Das ist das Problem, dass das da rauskommt und an sich ein gutes Instrument des Urausschusses kaputt macht. Und da werden jetzt gerade alle mitspielen. Die Neos haben gesagt, nein, arbeiten wir doch gescheiter. Ja, sehe ich auch so, die Grünen sind jetzt nicht dabei, aber an sich haben sie jetzt auch nicht nachgesagt. Aber ja, es ist Wahlkampf. Wir sind mitten im Wahlkampf, das darf man jetzt auch nicht vergessen, im nächsten halben Jahr. Wir sind schon seit einem halben Jahr, glaube ich, drinnen im Wahlkampf und da werden noch viele Dinge passieren. Ja, und gerade auch Richtung EU-Wahlkampf, das wird ein hässlicher Wahlkampf, ganz hässlich.
Ganz Europa wird da hässlich werden, ja. Aber das war so ein bisschen von uns die Zusammenfassung, was so passiert ist. Wir können auch schon einen kleinen Ausblick geben, nenne ich es jetzt einmal. Wir haben geplant, aber ihr wisst ja, wie wir sind mit Planungen und wie wir das dann umsetzen.
Wir haben eine Vision.
Genau, die kann nie erreicht werden. Was wir ein bisschen so planen, ist, so mehr Interviews zu machen auch. Und da möchten wir gerne mit wirklich Politikern sprechen, auf allen Ebenen. Mal schauen, wie viele wir da kennenlernen dürfen und wie viele da mitmachen wollen. Gerne an euch, falls jemand unter euch ist, der Gemeinderat ist, Stadtrat, Bürgermeister, Landeshauptmann, Bundeskanzler, im Nationalrat, im EU-Parlament, Landtag, was habe ich noch vergessen, also auf irgendeiner Ebene politisch tätig ist, bitte meldet euch gerne bei euch, wir wollen gerne Interviews machen eben mit Politikern auf allen Ebenen, einfach einmal zu hören, wir machen sehr viel Politik-Bashing, das wissen wir, aber wir wissen auch, dass es alles Menschen sind, egal von welcher Seite sie sind, ob wir mit den Themen oder mit den Meinungen immer übereinstimmen, sind immer Menschen am Ende des Tages und von denen wollen wir hören, wie ihre Arbeit ist.
Wie ist die tägliche Arbeit, wie ist es abgesehen von den Medien und auch vom Parlament, wo halt geschrien wird, das ist ja nur das Show-Element sozusagen, die Demokratie bei uns ist, sondern die Arbeit passiert dahinter, im Hintergrund, in Ausschüssen und so weiter und auch in der Gemeinde und so und wir haben da schon einige Leute, die wir da ansprechen, die können wir auch aus den verschiedensten Parteien, von allen, in allen Richtungen, auch gerne FPÖ-Politiker, FPÖ-Freunde, kommt, wir wollen mit euch auch reden. Das ist wichtig, dass wir uns gegenseitig verstehen und dass man eben auch versteht, wie hängt das zusammen aus den verschiedenen Ebenen, Gemeinde, Mittelländern, Finanzausgleich und wie ist diese tägliche Arbeit? Und da passieren gute Dinge, sehr viele sogar, sonst hätten wir das Land nicht. Ja, sonst wäre das schon lange vorbei und das wollen wir auch aufzeigen. Also wir wollen auch positive Sachen, wir wollen nicht nur bashen, sondern wir wollen auch das Positive zeigen, es passiert viel Gutes und im Detail und aus meiner Sicht auch je weiter nach unten sozusagen, also in Gemeindeebenen und so. Und da spielt dann Partei nur noch sehr wenig Rolle. Sie treten zwar für Parteien an, aber die machen dann wirklich Sachpolitik. Da geht es wirklich um das für die Leute und so. Und dass man das aufzeigt. Weil ansonsten der Verdruss in die Politik aus unserer Sicht zu groß wird, wollen wir da mal eine Serie starten. Und wie gesagt, gerne meldet euch, wenn ihr mitreden wollt oder auch wenn ihr Fragen habt, das auch immer schon interessiert hat. Wie ist denn das da im Detail im Landtag oder so? Bitte gerne Fragen an uns. Findet es auf unserer Homepage, auf unsösterreichs.jetzt, mit Ö geschrieben. Und ja, das wird so im nächsten halben Jahr passieren. Und dann kommen eh schon U-Ausschüsse wieder und dann kommt auch die EU-Wahl und dann kommt auch die Nationalratswahl. Also da kommen die Themen jetzt wieder mehr. Also auch wir werden wahrscheinlich wieder mehr kommen. Und ja, also bitte Feedback, ob euch das interessiert prinzipiell und wenn ja, was würde euch da speziell interessieren? Oder, wie gesagt, gerne auch Politiker, politisch tätigen Leuten oder auch in der Verwaltung tätig, auch Beamte. Auch das ist ein interessantes Thema. Wie funktioniert das Beamtenschaft-Ding? Ne? Weil der Chef ist Politiker, aber die Beamten darunter arbeiten immer unter jedem. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Also auch da, bitte an uns melden. Wir werden das gerne aufgreifen.
Sehr gerne.
Und noch einen kleinen Tipp, weil wir ja nächstes Jahr EU-Wahl haben. Falls da auch wiederum lustig draufschauen wollt, sondern ein bisschen verstehen durchaus, wie funktioniert denn die EU. Ja, man schimpft gerne drauf und sie hat ihre Schwächen, aber sie ist auch ziemlich gut in manchen Punkten. Vielleicht gehen wir da auch nächstes Jahr nochmal genauer ein, aber wenn ihr das einmal so als Vorbereitung anschauen wollt, gibt es die Serie Parliament, die ist auf Netflix und auch auf, in der ARD, TVT und glaube ich auf Prime, ist auch eine Staffel. Schaut euch das an, die erklären das wirklich gut im Detail, aber auch sehr, sehr lustig. Ja. Würde ich auch für Schulen vorschlagen, sich das anzuschauen und das dann mit Schülern durchzugehen, weil da werden die Prozesse, wie die EU funktioniert, wie diese Mehrheitensuche funktioniert, die anders ist als in Österreich. Schaut euch das an, kann ich nur sehr empfehlen, ist sehr, sehr lustig. Ein bisschen trauriger manchmal, aber eigentlich mehr lustig.
Hauptsächlich lustig,
aber genau, immer. Vor allem, wenn es um die Deutschen und die Engländer geht, dann ist es sehr lustig.
Ja, und das war es dann wieder von uns für heute, würde ich sagen.
Ein kurzer Überblick, so 1,5 Stunden, gut. Ja, wie gesagt, also gerne Feedback und wir hören uns in Bälde wieder, hätte ich gesagt. Ansonsten, schöne Weihnachten.
Gutes neues Jahr, jawohl. Schöne Ostern.
Genau, schöner Weltuntergang.
Ja.
Genau. Ciao.
Tschüss.